Hallo und herzlich willkommen zu Folge 30 von Ready for Review. Wie immer mit der wunderbaren, einzigartigen, ganz tollen Profi-Sterneköchin Sandra. Hallo Sandra.
Und was wäre die Sterneköchin ohne ihren den wunderbaren Assistenten Daniel?
Das heißt ja Assistent.
Tja, oh mein. Das ist es halt so, wenn man die Ansagen macht.
Hey, man muss immer damit leben, dass du dann so schnell, spontan.
Alles ja. Gut.
Sehr schön, sehr schön.
So, obwohl eigentlich müssen wir sagen, das ist die Folge 29a.
Warum das?
Ja, ich habe mal gelernt, dass man ab 30 nicht mehr über Malta spricht.
30 ist doch harmlos, oder?
Ich finde es auch harmlos, aber ich sag ja nur, was andere sagen.
Ja, das ist, ja, also, andere nutzen wegen auch MS Teams oder Gradle, von daher.
Wegen mir können wir das Folge 30 nennen, alles
natürlich
gut.
Ist das Folge 30, aber sowas ja. Von 30, das ist schon, eigentlich ist es eher eine 31 als eine 30, aber ich bin schon froh, dass ich langsam die Nummerierung raus habe, deshalb.
Ja, das ist halt, wenn du bei 0 anfängst zu zählen, ne?
Ja, also es ist die 31. Folge, das haben wir letztes Mal aber nicht ordentlich gewürdigt.
Ja, aber eine richtige Folge ist es die 30.
Ja, also es ist die 30. Wir reden schon viel zu lange darüber hier.
Ja, genau, es ist die 30, so. Bei uns im Board steht 30, so.
Genau. Ja, aber Sandra, wie geht's dir?
Mir geht's gut. Ich kann mich nicht beklagen. Und bei dir?
Ja, doch. Also die Hitze, naja, es ist momentan eher drückend und schwül, würde ich sagen.
Tja, da in meinem Universum existiert das Wetter nicht.
Ja, das Problem ist gerade, ich habe das Fenster schon gekippt. Ich hoffe mal wieder, dass das jetzt in der Audioaufnahme nachher nicht so deutlich rauskommt, damit wenigstens so ab und zu eine frische Brise hier reinkommt.
Ich habe den Axel auch schon gesagt, wir machen heute Podcast-Aufnahme, also kein Kompressor, kein Schlagbohrer oder andere komische Sachen, die er sich einfallen lässt.
Ja, ich habe meiner Frau auch exzessiven Internetnutzung verboten.
So hat jeder seine Tricks zu Hause,
ja, genau.
Wie man zum Podcast aufkommen kommt.
Die Internetverbindung, die muss stehen, genau. Ja, heute ist der 17. August übrigens, das heißt, wir nehmen auf, bevor die letzte Folge rausgehauen wurde. Eigentlich wollte ich das ja auf dich schieben, indem ich kurz vorher den Schnitt fertig habe und sage, ja, die Shownotes dauert wieder ewig. Aber nein, ich bin noch nicht ganz fertig geworden. Ich glaube, wir hatten es aber schon mal. Ich weiß nicht genau, bei welcher Folge, aber wir hatten schon mal die Situation, dass wir noch nicht alles raus hatten.
Okay, ich hab das Gefühl gehabt, dass das heute Premiere wäre. Aber vielleicht, vielleicht bin ich einfach im falschen Universum unterwegs.
Ich weiß es auch nicht, aber in den 30ern ist es auf jeden Fall das erste Mal, dass es passiert.
Das stimmt.
Ja.
Ja. Ja, Daniel, ich habe gesehen, du warst fleißig gewesen.
Ach, wir sind schon bei den Hausmitteilungen.
Ja, wir haben doch keine Zeit.
Ja, ich muss das so sagen, wenn ich nachher wieder beim Schnitt bin, dann muss ich wieder zurückscrollen, ne? Und dann, ach, hier war das ungefähr das Hausmitteilanfang für die Show, für die Kapitelmarken. Aber ja, ich war fleißig. Ich habe nämlich nochmal fürs Entwicklermagazin geschrieben. Der Artikel kam jetzt vor ein paar Tagen raus. Habe ich auch selber nur so halb wahrgenommen. Also mein Autorenexemplar ist noch nicht da und ich habe auch nicht, also es ist sehr, sehr still gewesen, aber ich bin auf der Titelseite, habe ich schon gesehen.
Ba-bam.
Ja, mega, oder?
So. Und also ich, Sterneentwickler, ja?
Sterneentwickler, genau. Und ich habe über Pinia geschrieben. Das ist eine State-Management-Lösung für Vue.js, beziehungsweise vor allem für Vue 3. Und in dem Artikel vergleiche ich quasi, ich sag mal, den vorherigen Standard Vue.x mit dem neuen Standard Pinia. Habe einen Artikel geschrieben, wie man da migrieren kann, wo die Vorteile sind, wo die Nachteile sind. Und ja, du kennst den Artikel ja schon, du hast ihn ja gereviewt.
Auch ich als Java-Pilz habe verstanden, was der Daniel von mir wollte.
Ja, da gab es sogar einen eigenen Absatz oder eine eigene Grafik für dich.
Irgendwas genau, das kam nur rein, weil die Sandra geschrieben hatte, ich verstehe nur Bahnhof.
Hä? JavaScript? Ja.
State Machine?
Ja. Genau. Aber genau, und das war so, der kam jetzt raus. Viele Codebeispiele drin und den findet ihr am Kiosk eurer Wahl. Und da freue ich mich natürlich, wenn ihr gleich 10 Exemplare, nee, eigentlich reicht ein Exemplar, ich verdiene ja nichts dran. aber ein Exemplar kann man da auf jeden Fall kaufen und sich daran erfreuen.
Also der Artikel ist wirklich gut. Danach habe ich sogar, nachdem das hell aufgelöst worden ist, habe ich auch verstanden, was der Daniel von mir wollte.
Ja, genau. Habe ich so schöne Grafiken gemacht. Da bin ich nämlich jetzt so seit ein paar Wochen oder Monaten riesiger Excalidraw-Fan. Wer das noch nicht kennt, das ist mega cool, wenn man mal schnell eine Grafik zusammenscribbeln möchte. Das hat sich da auch bewährt.
Ja, ich habe wieder Family IT so. Eigentlich ist das kein Family IT Support, aber ich fand es so mega. Deswegen wäre das hier jetzt ist das erwähnenswert. Also ich muss den Klingeling-Fans nochmal vertrösten. Leider gibt es diese Folge auch kein Klingeling-Update. Ich weiß nicht, ob das daran liegt, dass das Ding jetzt einfach funktioniert oder ich einfach zu viel darüber gerantet habe. Man weiß es nicht. Aber auf jeden Fall an der Front ist es immer Ruhe. Aber meine Oma hat sich an ihre Steuererklärung angesetzt und sie wollte es unbedingt mit Elster diese Mal machen. Und ich hatte schon Sorge gehabt, dass ich da ein bisschen Support machen muss, aber ich habe Oma gesagt, weißt du was, Oma, probier es mal selber aus. Und wenn du nicht im Vorrang kommst, da kannst du mich immer noch fragen. Und ich bin begeistert. Elster hat den Oma-Test bestanden. Das heißt, bis von der Anmeldung bis hin zur Abgabe hat sie das alles selbstständig hingekriegt. Ihre Strategie war gewesen, ja, da kam mal Fehlermeldung, die habe ich mir durchgelesen, habe ich sie dann gefixt und dann ging es halt weiter.
Ja.
Sie hatte mich gebeten, dann mal nochmal drüber zu schauen, bevor sie es wegschickt. Das habe ich dann auch gemacht, aber da war das halt kein IT-Problem, wo der Fehler war drin, sondern halt paar Formulierungen, was sie falsch ausgewählt hatte. Aber ich würde mal sagen, Elster hat den Oma-Test bestanden. Deswegen, also wenn ihr bei Elster sich aufregt, kann ich jetzt sagen, also ich verstehe nicht, was ihr habt. Meine Oma kommt damit auch zurecht.
Ich finde das richtig gut. Ich selber mache ich habe meine Steuererklärung. Ich wechsle dieses Jahr jetzt noch zu einem Steuerberater. Und ich habe vorher immer mir jedes Jahr Wieso Steuer gekauft für den Mac. Gibt es aber, glaube ich, für jede Plattform. Sieht auf jeden Fall so aus, als wäre es für alle Anwendungen lauffähig.
Ja, ja, du kannst auch eine Browser-Variante auch nehmen.
Genau, die ist auch neu da, genau. Und das geht eigentlich für kleines Geld. Und du kannst diese Gebühren wieder von der Steuer nächstes Jahr absetzen. Und das fand ich wirklich sehr gut. Also das erste Mal Steuer da eingeben, fand ich ein bisschen komplizierter, weil du dann noch alles raussuchst. Aber danach hat er diese Funktion, dass du mit jeder neuen Version die alten Dateien quasi als Grundlage nehmen kannst. Dann wird schon mal alles rübergezogen, was sich nicht so schnell verändert. Und der hat auch diese geile Anbindung an die API vom Elster API. Ich glaube, ist ja auch über Elster abgewickelt.
Ja, genau.
Wo alle Versicherungen und Bankdaten und alles Mögliche und hier Lohnabrechnung und sowas drin sind. Und da muss ich sagen, da bist du super schnell fertig. Und der hat am Ende halt noch so ein cooles Feature. Dann macht er dir noch Vorschläge nach dem Motto, hier kannst du noch was machen. Oder haben sie nicht wirklich keine Ausgaben in diesem Bereich gehabt? Da sind auch noch 100 Euro zu holen oder sowas. Und das fand ich immer, ich glaube nicht, dass ich das bis zum Ultimo ausgereizt habe, aber das fand ich so richtig gut. Also, ne, man muss, ich sag mal, nachmittags sitzt du wahrscheinlich doch dran, wenn du die Unterlagen so halbwegs parat hast, aber ja, lohnt
ja,
sich.
Also, ja, also, gut, ich muss ein bisschen mehr machen für die Steuer. Also, ich sitze schon einen Tag dran, aber das ist bei mir auch ein bisschen mehr zu tun, deswegen. Alles gut. Aber Wieso, also da, ich benutze auch Wieso und das ist echt hilfreich an der Stelle, die Daten vom letzten Jahr sich mal zu holen.
Genau. Und ja, klappt ja auch hier für Gewerbe und so. Habe ich in der Zeit lang auch darüber gemacht. Das fand ich auch sehr gut, vor allem, weil du dann von der Umsatzsteuererklärung in die Einkommenssteuererklärung automatisch rein importieren kannst, ne? Das genau. fand ich auch ziemlich so. Cool, dass das so gut zusammengespielt hat.
Also, unser Ready for Review Steuertool.
Genau. Also bis jetzt Steuerberater bzw. Steuerberaterin übernimmt, die macht das bestimmt auch ganz toll, aber.
Ja, du wirst berichten, wenn es nicht so gut klappt.
Weiß ich, ja, vielleicht privat, aber ich wollte jetzt nicht. Wenn ich über alles berichten würde.
Ja, wenn die Steuerberater-Anekdote kommt, dann ist echt ja meine Steuerberater-Anekdote. Ja. Also wegen mir hat schon mein Steuerberater einen Mandanten verloren.
Ach ja.
Aber egal, ich erzähl's mal. Wir haben ja ein bisschen Zeit. Ja, wo ich mich für die Selbstständigkeit vorbereitet habe, da habe ich mich auch mit der Steuer auseinandergesetzt. Und ich saß im Büro mit einem, der seit 20 Jahren schon Freiberufler ist, und der hat seine Steuer halt über den Steuerberater machen lassen. Und ich kam dann nach jedem Wochenende halt mit Fragen und dann hat so, ja, also das habe ich in der Theorie gelesen, wie sieht es in der Praxis aus? Und bei manchen Sachen konnte er mir keine Antwort liefern. Dann hat er gesagt, ja, das liefere ich dir nächste Woche. Und dann kam er eine Woche später aus dem Wochenende zurück und hatte mich bei sich bedankt. Sandra, danke. Dank deiner Fragen habe ich festgestellt, dass mein Steuerberater mich seit 6 Jahren hier betuppert hat. Ich habe ihn nie gekündigt. Oh. Und mache jetzt die Steuer wieder selber. Also, so viel zum Thema.
Da hatte ich bis jetzt immer Glück mit Steuerberatern. Also ich habe jetzt eine Zeit lang, wenn es nur Einkommensteuer ist, ist es in den meisten Fällen, glaube ich, nicht notwendig, einen Steuerberater zu machen. Man muss sich halt mal gewissenhaft hinsetzen, und wenn du die Unterlagen vorher alle halbwegs, sagen wir mal, abgeheftet hast, ja, kriegst du auf jeden Fall genug daraus, dass sich das auch lohnt. Von daher, ja.
Die Frage ist halt, ob du so als Laie checkst, dass der Steuerberater dich betuppert, ne?
Nee, das sowieso nicht. Wie denn? Also, wenn die es wirklich drauf anlegen, dann können die dich, glaube ich, ganz schlimm verarschen, ja.
Ja. Also, deswegen, ja. Und dann, ja, also, das fand ich so. Ich mache die Steuer selber, weil ich einfach keinen Bock habe, mir einen Steuerberater zu suchen. Ja. Ja, das war Elster-Test. Nee. Elster im Oma-Test.
Genau.
Hat einen Oma-Approved bekommen.
Kommen wir zu meiner Lieblingskategorie. Mit einem meiner Lieblingsgerichte.
Oh,
und zwar,
ja.
Sandra lernt kochen.
Ja. So, ich habe heute Spaghetti Carbonara mitgebracht. Ich habe extra gesagt à la Sandra, weil...
Ja, das ist eine Rettung.
damit ich die Diskussion nicht habe, ob das jetzt wirklich eine Carbonara ist oder nicht. Aber ich kann schon vorab sagen, Sandras Carbonara ist ohne Sahne. Damit würde ich schon mal der richtigen Carbonara schon recht nahe kommen,
damit,
oder?
Bist du näher an der richtigen Carbonara als die meisten Italiener in Deutschland, ja.
Ja, okay. Ja, fangen wir mal an. Spaghetti Carbonara. Dazu braucht ihr erstmal einen großen Topf mit Salzwasser, was ihr zum Kochen bringt, um die Nudeln fertig zu machen. Ich nehme immer noch fertige Nudeln aus der Packung. Ihr könnt aber auch gerne Daniels Ratschlag nehmen und die Nudeln selber machen. Dann, was ich dann mache, ist halt, dass ich dann Zwiebeln Würfel nehme und klein schneide und halt sie in der Pfanne anbrate. Also so goldbraun. Glasig, ist das Braten? Nein, eigentlich nicht, ne? Also, bin das mal anbraten. Und dazu gebe ich entweder gekochten Schinken oder Speckwürfel rein, je nachdem, was ich zu Hause habe. In der Zwischenzeit nehme ich 2 Eier, schlage sie auf, gebe da Parmesan, geriebenen Parmesan rein, irgendwie also 2 Eier, 100 Gramm Parmesan, verfeinere das mit Salz und Pfeffer, schlage das durch. Und wenn die Nudeln fertig sind, dann fange ich so ungefähr 50 Milliliter von dem Kochwasser auf, tue das auch nochmal rein in die Eier. Und dann gieße ich die Nudeln ab und dann kommen halt die Zwiebeln mit den Kochschinken oder Speck halt rein und dann halt drüber halt das Eier mit dem Parmesan. Dann wird das durchgemixt und fertig ist Spaghetti Carbonara.
Alla Sandra,
sorry.
Aber es geht doch auch. Also schmeckt bestimmt lecker.
Ja, ich kann es ja, wenn du mich zum zweiten Mal besuchst, mit der Tomatensauce, kann ich dich gerne mit Spaghetti Carbonara beglücken.
Auch sehr gut, ja. Oder du kommst irgendwann mal hier vorbei, dann koche ich sie für dich, à la Daniel.
Kann ich auch okay, wie ist deine Variante?
Also Nudeln, gut, kann man auch mit fertigen machen, ist ja alles okay. Was ich mache ist, in einer Schüssel schlage ich Eier auf. Ich müsste die Zahl, die schreibe ich ins Rezept rein, ne? Die findet ihr dann auf der Webseite. Ich schlage normalerweise auch, glaube ich, nur Eigelb auf. Mit dem Eiweiß kann man dann zum Beispiel noch ein leckeres Omelett als Vorspeise oder so machen, ne? Bisschen was leckeres Zwiebelchen oder so rein. Aber nur Eigelb. Und da kommt Parmesan rein.
Okay.
Am besten frisch gerieben. Und das würze ich meistens nur mit Pfeffer. Ganz wenig Salz, weil der Käse hat ja schon Salz. Also da musst du gar nicht so viel anderes machen. Und daraus machst du so eine Ei-Käse-Pampe, ne?
Ja.
Und dann die Nudeln kochen halt. Ne? Kommt jetzt drauf an, ob du die selber machst oder ob das fertige sind, je nachdem, was du da hast, wie lange das dauert. Aber parallel holst du dir so richtig schön geilen Pancetta beim Italiener deines Vertrauens oder Metzger deines Vertrauens. So schöne Würfel. Wir haben hier halt hier in Solingen einen italienischen Supermarkt, wo du richtig schönen, richtig geilen Schinken bekommst, ne? Und den lässt du in der Pfanne aus. Der kann schon fast kross werden. Also ich finde das richtig geil, wenn der kross wird. Und jetzt gibt es zwei Varianten. Du kannst es richtig machen wie die Italiener. Dann kann das Ei dir aber zerflocken. Oder du schummelst so wie ich. Dann wird es immer geil. Nämlich du nimmst die Nudeln und tust die zu dem Speck. Rührst den unter. Und das ganze Gemisch kommt dann in die Schüssel mit dem Ei. Und dazu auch ein bisschen Nudelwasser. Das finde ich sehr cool, dass du das gemacht hast. Weil das Ei dann nicht stockt. Weil die Hitze nicht so hoch ist, wie wenn du es in eine heiße Pfanne tust. Wenn du in eine heiße Pfanne das Ei machst, kann es stocken. Wenn du die Nudeln zu dem Ei gibst, ist die Temperatur anders, dann stockt es nicht. Das rührst du. Ja, durch das Nudelwasser, haben wir ja schon mal bei der Tomatensauce gelernt, bindet sich das alles schön um die Nudeln rum. Und dann hast du eine richtig geile Carbonara und das so quasi nach italienischer Art. Und,
à la Daniel.
Naja, das habe ich aber geklaut bei meinem Lieblings-YouTube-Kochkanal, dem Kein Stress Kochen. Und das Video dazu gebe ich auch raus, weil der zeigt es halt auch richtig, also wenn du das Ei mit dazu gibst. Und der hat noch zwei andere leckere Nudelrezepte, die innerhalb von, ich glaube, 5 Minuten oder 7 Minuten, also in sehr kurzer Zeit zu kochen sind. Das lohnt sich auf jeden Fall. Und da nach dem seiner Art mache ich die Carbonara. Ich selber mache da auch immer noch irgendwie ein bisschen Petersilie oder sowas rein. Die kann man auch ruhig mit zu dem am Ende zum Speck mit reingeben. Ich finde Petersilie eigentlich in Nudelgerichten immer ziemlich lecker.
Ja, ich glaube, ja, ich den Rezepten, Originalrezepten, was ich so gelesen habe, ich glaube, da tun sie auch keine Zwiebel rein. Aber bei uns essen wir gerne Zwiebel und deswegen.
Ja, genau, also Zwiebeln gehören da auch nicht rein. Ne? Ja. Aber dazu kann ich dir noch eine Geschichte erzählen, denn ich war ja mal Pizzafahrer und damals, mein Chef hat irgendwann ein zweites Restaurant aufgemacht, wo er sich auf geile Pasta und geile Pizza spezialisieren wollte. Und der war leider seiner Zeit ein bisschen voraus. Ja, also der hatte wirklich, der hat richtige Carbonara gemacht, der hat wirklich Wert drauf gelegt, dass das lecker ist und gut ist und hohe Qualität hat. Das Problem ist, die Leute, die damals bei ihm gekauft und bestellt haben, wollten das nicht so. Die haben sich dann beschwert, dass keine Sahne in den Dingern drin ist. Ja, und deshalb hat das nicht so gut geklappt. Aber eigentlich hat er eher versucht, diese Originalrezepte da so ein bisschen zu pushen. Das war super leckeres Essen, da war ich super gerne. Aber hat sich nicht so durchgesetzt. Ein paar Jahre später hat dann jemand an einer anderen Location quasi dasselbe Konzept nochmal gemacht und da hat es geklappt.
Ja, okay. Ja. Da war der zu früh dran.
Da war der zu früh, ja.
So, und unsere, damit wir unsere Checkliste mal hier vervollständigen. Dieses Gericht ist auf jeden Fall in der Mittagspause kochen essbar.
Ja.
Ich bin der Meinung, es ist auch in der kleinen Büroküche kochbar. Denn das ist nämlich mein Standardgericht, wenn wir mit dem Segelboot unterwegs sind.
Das geht super, also auch meine Variante, ne? Also wenn du baust immer die Schüssel mit dem Ei, aber ich sag mal, du brauchst 2 Herdplatten und ja.
Genau. Dann ist auf jeden Fall im Büro essbar. Und ich bin der Meinung, das skaliert auch sehr gut. Nur ich und das ganze Team.
Ja, würde ich sagen. Also mit der Küche natürlich so ein bisschen, aber da das, ja.
So.
Ja. Ich bekomme hier übrigens immer Ärger, wenn ich das Wasser salze, bevor es kocht.
Hä? Okay.
Ich persönlich bin nicht immer der Meinung, dass das. Ich bin der Meinung, es macht keinen Unterschied. Ich bekomme aber immer Ärger, weil Salzwasser später anfängt zu kochen als Nicht-Salzwasser.
Okay. Aber ist das im messbaren Bereich?
Wahrscheinlich, ich merke es aber nicht. Ich
Okay.
bin aber auch ein sehr grobes Messinstrument in der Hinsicht. Ja.
Das musst du mal mit der Zeit, musst du mal stoppen.
Ja, ich habe mich jetzt einfach gefügt und hau das Salz später rein. Ist jetzt auch nicht so schlimm, ne?
Happy Wife, Happy Life.
Genau.
Also, deswegen.
Dann diskutiere ich lieber über andere Themen, ne?
Das glaube ich dir, das glaube ich dir. So, wie war das? Du hast recht und ich habe meine Ruhe.
So würde ich niemals sagen, aber.
Nein, niemals. Aber du würdest das denken.
Also, wie gesagt, ist auch kein großer Unterschied. Ist mir nur eben, als du es mit dem Salzwasser gesagt hast, aufgefallen, dass ich den Tipp hier auch nochmal.
Also, Ready for Review hat eine neue Kategorie Energietipps.
Das könnte hochaktuell sein, ne? Also in ein paar Wochen da.
Also, wenn ihr Energie sparen wollt beim Kochen, das Salz zuerst für das Kocht reintun.
Macht hier keinen großen Unterschied. Also für. Also.
Hallo? Du hast gesagt, es ist im messbaren Bereich.
Ja, es ist. Also ich glaube schon, dass man das merkt. Ich meine, es macht vom Kochen keinen. Also wenn das Wasser schneller kocht, ist ja gut. Also.
Ja, also vom, ich glaube auch, dass es vom Geschmack her nichts hinzu dabei ist. Wir sind jetzt gerne in der Kategorie Energietipps.
Ja, definitiv.
Also.
Die Ready for Review-Umlage kommt bald.
Oh, für jede Minute 2 Cent für uns oder was?
Oh, das wäre großartig. Aber das wäre ein schlechtes Geschäft für alle, die da mitmachen. Ja, die
Mann.
schaffen schon keine 2 Stunden alle 2 Wochen. Ja.
Also ich lasse mich ja auch, ich bin ja käuflich, ich lasse mich ja auch motivieren, ne? Dann gibt es jede Woche 2 Stunden. Haha.
Ready for Review, powered by Lidl Cloud. Nein, leider nicht, aber die kennen ja auch die Folge noch nicht, vielleicht.
Ja, oh, jetzt hast du gespoilert.
Nee, wie denn? Also.
Wenn ihr wissen wollt, was mit Lidl Cloud auf sich hat, dann dürft ihr Folge 29 anhören.
Ja, Lidl lohnt sich.
Die lohnt sich. Oh, ein Gassenhauer nach dem
Aber du
anderen.
kannst Lidl Cloud, ich habe eben, ich wollte eigentlich gerade wieder den, ich vergesse andauernd, dass der Slogan von Lidl lohnt sich ist. Und weil wir über Lidl Cloud gesprochen haben, habe ich Lidl Cloud bei Google eingegeben und da findest du schon was. Ja. Da berichten sie alle drüber.
Ja, sogar Ready for Review. Aber wir sind am Puls der Zeit.
Genau. Ready for Review. Lohnt sich. Vielleicht kann man auch so ein Hidden Sponsoring machen, ne? Ja.
Naja, also lieber Lidl Manager, ihr habt's gehört, ne? Demnächst mit Werbespots. Ja, gut. Egal. Weiter
Aber dann
geht's.
lieber von Makita. Aber das liegt jetzt alles nur daran, dass ich die alten News des Monats hier vor mir habe.
Aber bist du farbenblind? Da
Nein,
ist so.
nein. Aber die Wörter stehen da noch und dann mache ich da was raus. Aber
Ja, okay.
trotzdem, vorbei, das Sandra lernt kochen. Jetzt kommt mit den News des Monats.
Ja, aber ich glaube, demnächst müssen wir Tabu spielen oder so. Da kriegst du eine Liste mit Wörtern, die du nicht sagen darfst.
Im Podcast.
Ja.
Das haben wir auch
Musst
schon
du
mit dem
ihm schreiben.
C-Wort gemacht.
Was? Ja, aber jetzt ist es halt noch interessanter. Steigerung. Egal. News des Monats. Ja, ich habe mir Tast.org angeschaut. Also wir sind immer noch sehr begeistert für Meistertask. Aber es kann sein, dass es für Leute das einfach zu fancy ist mit so Kanban-Boards und vielleicht wollen sie es einfach nur im Kalender pflegen und gerne einen coolen Überblick mit ihrer App halt haben. Und da gibt es halt Task.org. Ist Open Source, man kann das halt wunderbar mit allen möglichen Kalendertools halt verbinden und so diese Aufgaben halt direkt im Kalender pflegen. Und das Coole ist halt, dass man halt dann auf den Android halt eine coole Übersicht halt hat mit, also eigentlich von den Formularen her sieht das eigentlich aus wie beim Meistertask, nur eine Kanban-Board. Und dass es halt direkt im Kalender halt angezeigt wird. Das ist eine Folge. Also ich würde jetzt das nicht ersetzen durch mein Meistertask-Workflow, aber ich kann mir gut vorstellen, dass es für Leute, die einfach noch eine einfache To-Do-Liste haben wollen, das kann ich mir gut vorstellen, dass es halt ein gutes Tooling ist. Gibt es für Android, gibt es für Apple, also.
Für Apple auch? Habe ich jetzt dann gerade übersehen. Also kannst Apple anbinden, aber eine App haben die nur für Google und ja für Android.
Ah, sorry, da habe ich das übersehen. Ja, danke dir. Also nur für Android.
Ist aber nicht so schlimm, finde ich jetzt. Also, weil du kannst es ja mit Apple Reminders und so kombinieren. Das heißt, wenn du ein Mac nutzt und ein Android-Phone zum Beispiel, müssten die miteinander jetzt, also nur von der ersten Seite Werbung, funktionieren.
Genau, also das ist halt das Coole, ist halt die Quelle der Wahrheit wäre halt dein Kalender, ne? Und mit welchem Tooling du jetzt darauf zugreifst, das sollte dann auch egal sein.
Ja.
Also so verstehe ich das Tooling halt an der Stelle. Ja, und du hast dir eine neue Programmiersprache angeschaut.
Nee, ich habe einfach gedacht, oder doch, ja, eigentlich schon. Ich habe über Twitter bin ich auf einen Swift-UI-Kurs gestoßen. Und das sage ich gleich dazu. Das Ganze gibt es auch nur für Swift. Ne? Und der Kurs nennt sich 100 Days of Swift-UI. Und da hast du quasi für jeden Tag entweder ein YouTube-Video oder das Video in Schriftform. Also kannst auch nur den Artikel lesen, wo du neue Themen zu Swift-UI durchlernst. Weil ich dachte, ach ja, kann ich mal so ein bisschen mich mit App-Entwicklung beschäftigen, weil das kann ich nicht. Und ich weiß, es gibt gerade viel Kritik an Swift-UI, weil wohl auch Apple manche Apps jetzt für die neuen macOS-Versionen nicht so schön damit hingekriegt hat. Aber ich habe gedacht, ich kann mich da ja mal so langsam reinfuchsen, um ein bisschen was zu lernen. Und das ist eigentlich ganz cool. Die ersten 2 Wochen sind quasi nur über die Sprache Swift. Da gehst du durch alle Basics durch, was sie so haben. Und danach, der Rest der 100 Tage geht durch diverse Projekte, wo du immer wieder neue Dinge lernst. Ne? Fängst mit den Basics an, baust die aus, auch wie man große Projekte macht. Dann kommt, wie du mit Daten und so umgehst. Ne? Und also das baut sich immer weiter auf und das sieht eigentlich sieht ziemlich gut aus. Und ja, vielleicht brauche ich ja irgendwann mal eine kleine App, dann kann ich die da mit mir selber zusammenklicken. Oder die Ready for Review App. Ja.
Und was kann dann unsere Ready for Review App?
Ich weiß es nicht. Die schickt dir einfach stündlich Notifications, wenn du noch nicht alle Folgen gehört hast. Ja? Und stellt Fragen, um sicherzugehen, dass du die Folgen gehört hast.
Oh, weia.
Ja.
Das ist immer ein Gamification, ne?
Ich weiß nicht, ob das Gamification ist ja eigentlich was Positives. Ich glaube, das ist
Hallo?
Terror.
Ja.
Hallo, hier ist die App.
Genau.
Na, Folge schon gehört?
Wie immer noch nicht.
Ja.
Wenn du diese Folge gehört hast, dann würde dich diese Folge auch interessieren.
Oh, du hast alle Folgen gehört. Nochmal von vorne anfangen. Ach ja.
Gut, dass du damit nur Mac-User theorisieren kannst.
Also ich glaube, Swift läuft auch auf anderen Plattformen inzwischen. Aber ich glaube, so Swift UI ist nur für Mac und okay. Apple. Und also die Idee ist ja eigentlich ganz cool. Du hast so einen Komponentenansatz und kannst plattformübergreifend Apps entwickeln. Soweit der Beipackzettel.
Soweit die Theorie.
Genau. Und wie es dann wirklich ist, mal gucken. Ist ja noch ein bisschen hin, bis ich die 100 Tage voll habe.
Also ich habe es jetzt auf Wiedervorlage gelegt,
oh Gott,
ne?
Oh Gott, oh Gott. Naja, Tasks verschwinden ja, ne? Also
Hallo?
In 100 Tagen, ja. Ne?
In 100, genau.
Ja.
Ja, ich war auch fleißig gewesen, denn ich habe mir einen coolen Vortrag von dem Michael Kutze angehört. Der hat nämlich einen Online-Vortrag über das Tooling, was auch von ihm ist, über Shakespeare-Framework gehalten. Es geht um Writing-Tests like Shakespeare. Und der hat halt ein neues Framework geschrieben, wo er halt Testcode halt nach dem Screenplay-Pattern halt organisieren kannst. Und da hilft dir halt, dir das Und das tue ich dabei. Jetzt könnt ihr euch fragen, ja, was ist das Screenplay-Pattern? Wenn ihr Oberflächentext geschrieben habt, dann seid ihr irgendwann bestimmt auf das Pattern Page Object gestoßen. Und das Screenplay-Pattern ist Page Object halt weitergedacht. Und das, und der hat es heißt Shakespeare genannt, weil das wirklich wie so ein Theaterstück halt. Dann hast du wirklich Aktoren, die machen was, eine Action und das Bild halt dann halt, das, was auf dem Browser halt dann passiert. Man muss sagen, Serenity BDD war das erste, die dieses Konzept aufgegriffen hat, aber er hat nochmal nochmal ein Framework halt drum geschrieben, wo das halt, also das liest sich wirklich wie so ein Drehbuch halt dann dahinter, halt dann durch. Ich fand's ganz nett. Sorry, vor allem mal, wer sich mit Oberflächentests halt, End-to-End-Tests sich da beschäftigt und Selenium nehmen muss, dann ist es, fand ich einen interessanten Ansatz, einen Aufsatz da entsprechend halt, das zu benutzen. Also an der Stelle mal eine Empfehlung, sich das mal genauer anschaut, wenn ihr wieder was Neues anfängt und ihr nicht unbedingt Selenium nehmen, nicht plain Selenium nehmen wollt, sondern was anderes.
In der Java-Welt andauernd neue Sachen. Immer wieder neue Tools, weißt du?
Ja,
also so langsam müsst ihr euch auch mal auf irgendwas einigen da. Ne? Wie alt ist das Ökosystem?
Ja. Naja, Daniel, wir lernen auch nur von den Besten, ne?
Ja, eben.
Ich habe gehört, ihr in der JavaScript-Welt habt auch wieder was Neues entdeckt.
Ja, wobei, so neu ist es gar nicht. Es gibt schon eine Weile. Und ich habe mir echt eine Weile vorgenommen, es mir gar nicht erst anzugucken, weil es so viele Paketmanager gibt. Aber ich habe jetzt letztens auf der Arbeit mit einem Kollegen drüber gesprochen und der hat, dazu muss man sagen, wir haben halt ein Monorepo bei uns auf der Arbeit mit mehreren Frontend-Apps und momentan nutzen wir Yarn und wir haben so ein bisschen drüber nachgedacht, ob es da nicht ein besseres Tooling für gibt, um die Dependencies da zu halten. Und das scheint es zu geben, haben wir jetzt nur noch nicht umgebaut, also So flexibel sind wir dann doch nicht, dass wir mal gerade das Bildtool austauschen. Aber das Tool nennt sich PNPM. Ja, das erste P steht für Performant und die haben ein unglaubliches Konzept, sonst hast du noch nie irgendwo gehört, wie die Dependencies verwalten, nämlich die verwalten die zwar haben die in den Node-Modules für all deine Dependencies, die sind da alle aufgelistet, allerdings als Symlinks auf einen zentralen Store.
Nein.
Was dazu führt, ja, es ist unglaublich revolutionär.
Dann mal, ja? Dann mal revolutionär.
Ja, ja, auf jeden Fall klappt das ziemlich gut, ist wirklich sehr performant. Das, was ich an PNPM mag, ist, es ist sehr strikt, weshalb es nicht immer so einfach ist, gleich umzuziehen, weil der feststellt, wenn du so Peer-Dependencies oder sowas nicht ordentlich installiert hast. Also du kannst halt den Node-Projekten auch sagen, hey, dieses Modul hat diese Dependency nicht eingebaut, aber die sollte da sein, ne? Das ist eine Peer-Dependency. Und da kann man sich auch mal unabsichtlich oder absichtlich dran vorbeibauen bei solchen JavaScript-Projekten. Und PNPM ist da sehr, sehr strikt. Und was gerade sehr cool ist und was ich als Argument finde, da vielleicht auch mal hinzuwechseln, ist, dass wenn man wie wir so Workspace-Projekte also hat, also Monorepo mit mehreren kleinen Projekten drin, dass er damit sehr gut klarkommt, mehrere Versionen derselben Library zu den jeweiligen Projekten zuzuordnen, ohne dass man da in Versionshicker kommt. Das machen die sehr gut. Wie gesagt, sehr performant, ist eigentlich ein schönes Tool. Und die Sandra ist nur darauf aufmerksam geworden, weil sie in unsere Merch-Requests geguckt hat bei Ready for Review. Da habe ich das Ganze nämlich mal testweise reingebaut, damit ich mal so ein bisschen damit rumspielen konnte. Und Zukunft Sandra ist bestimmt so lieb und verlinkt den Merch-Request oder den Commit, der das war. Weil dann kann man sehen, dass das eigentlich relativ einfach umzubauen war. Und ja, ist ein ganz nettes Tool.
Ja. Aber also da kann sich die Java-Welt echt noch was abgucken bei euch.
Ich bin da immer hin und her gerissen. Wir haben hier noch ein anderes Thema, was vielleicht schon fast Themencharakter hat. Mal gucken, wie sehr ich mich zurückhalten kann gleich. Aber,
oder wie weit die Sandra auch piesacken kann, ne?
Aber da lasse ich mich nicht piesacken. Aber es ist so, wir können das Thema ja schon mal so ein bisschen aufmachen. Auf der einen, ich finde es irgendwie cool, wenn sich Ökosysteme weiterentwickeln und auch neue Tools dazu kommen. Das ist ein Gewinn, ne? Also neue Konzepte reinbringen, bessere Standards reinbringen, mit dem Ökosystem wachsen, ne? Also ich finde solche Schritte immer cool. Also ich mag bei euch im Ökosystem Quarkus, diesen ganzen Ansatz mehr auf diese Containerlösung zu gehen, ne? Und das Ganze moderner zu gestalten. Und das geht auch manchmal nur, wenn du nicht den Rattenschwanz hast, dass du schon 10 Jahre das Tool der Wahl bist, ne? Man muss sich ja nur mal die ganz alten Teile von Java angucken oder auch in Java EE, was sich da alles so, was man sich so eingefangen hat, was man nicht mehr los wurde. Und ich glaube auch Spring läuft da hin und wieder Gefahr. Da bin ich jetzt aber nicht tief genug drin, dass da vielleicht das ein oder andere historisch gewachsen ist, was man heute nicht mehr so machen würde. Und dann ist natürlich ganz cool, wenn du ein Ökosystem hast, wo so ein Wechsel vielleicht ganz einfach ist und du dadurch bessere Entwicklungserfahrung bekommst oder modernere Umgebungen und deshalb ist das so ein zweischneidiges Schwert von meiner Seite her.
Das vertiefen wir gleich.
Weil die Sandra schon weiß, die hat da sogar, es ist eine der wenigen Tickets, kann ich schon mal sagen, wo Kommentare drunter waren. Ja, weil die Sandra geschockt vom Stuhl gefallen ist, ja.
Aber ich habe mich ganz, ganz böse verletzt, ja.
Ja. Ja, ganz aus Versehen, ja, was gibt angefangen zu schreien danach.
Genau. Ja. Also ich bin da ganz böse auf den Kopf gefallen. Nein, alles gut. Ich war nur überrascht. Egal.
Ja.
Bevor wir zum Thema kommen, wollte ich noch einen Hinweis geben, und zwar auf einen Artikel. Wir hatten ja in Folge, das muss ich nochmal nachschauen, hatten wir das Buch Growing Object-Oriented Software Guided by Test ja als einen großen Klassiker hier deklariert. Und ich habe vor ein paar Tagen einen Vortrag gehört über Unit Testing von Wladimir Korikov. Seine Webseite würde ich da auch nochmal verlinken. Der hat nämlich sein Buch vorgestellt, Unit Testing. Und da wurde nämlich ein Artikel von ihm oder Blogpost halt verwiesen, dass er halt das Buch halt, das Beispiel aus dem Buch genommen hat und dann mal nochmal, also auf einen neueren Standard halt nochmal durchimplementiert hat, wie man das halt nochmal besser machen könnte aus seiner Sicht. Das war ja auch eigentlich aus unserer Kritik halt, dass man in dem Buch schon bemerkt hat, dass es bis in die Jahre gekommen ist. Und man muss aber sagen, Wladimir Korikov ist ein Verfechter, dass er gerne Tests schreibt ohne Mocks. Das kann man jetzt, ja, kann man diskutieren, ob das jetzt gut oder schlecht ist. Was ich aber sehr gut fand, war halt, dass er das Beispiel genommen hat und ein bisschen auf neueren Standard halt gesetzt mit DDD, weniger Interfaces. Und es erklärt halt, wie er halt das Beispiel aus dem Buch nochmal aus seiner Sicht mit besseren Domain-Modellisierung und DDD-Perspektive halt nochmal ein bisschen besser aufgekrabbelt hat. Den Artikel ist sehr lesenswert und man merkt an den Tests halt auch, die sind ja ein bisschen moderner gehalten, nicht nur am Tooling, und deswegen an der Stelle halt ein Lesetipp. Und Daniel kann jetzt auflösen, warum die Sandra vom Stuhl gefallen ist.
Erstmal muss er noch was nachliefern, denn die Folge, die du meinst, ist am 7. Januar rausgekommen. Das war Folge 16, Abenteuer im TDD-Land.
Ah, wunderbar. Danke dir.
Denn bei unseren großen Klassikern kannst du bei jedem Buch, hast du einen Link zur Episode. Das kann ich jetzt ganz schnell nachgucken. Ja. Ja, kommen wir zu diesem Fluch, ja, wenn so ein Ökosystem andauernd neue Frameworks rausbringt und dann meint, die Welt neu erfinden zu müssen und einfach nicht fertig wird.
Ja, also ich weiß gar nicht, welches Ökosystem du meinst.
Ja, das hat mich gewundert und ja, wir haben eben schon im Vorgespräch so ein bisschen drüber gesprochen, aber wir haben es hier mal nicht zu Ende gesprochen. Von daher bin ich echt gespannt hier, wie ein Flitzebogen auf dieses Thema. Denn wie ihr als fleißige Hörer wisst, finde ich Svelte ziemlich gut. Ja, was ja wieder so ein Komponenten-Framework oder Library ist, mit dem man wie ähnlich wie bei React, Vue oder Angular Anwendungen bauen kann. Was von der ganzen Syntax und allem sehr nah an HTML und JavaScript gehalten ist, was von der Syntax eher auf Standard setzt. Und für Svelte gibt es quasi ein Framework, das nennt sich SvelteKit. Da habe ich sogar schon Artikel drüber geschrieben und das auch empfohlen, weil es auch schon damals sehr nah an dieser ominösen Version 1.0 ist. Ja, und jetzt muss ich ein bisschen ausholen, denn warum gibt es SvelteKit? Weil früher gab es ein Framework, das hieß Zapper. Und Zapper war quasi dasselbe, was SvelteKit ist für Svelte. Bis der Schöpfer von SvelteKit und Svelte und Zapper, nämlich der Rich Harris, gesagt hat, hey, das passt alles so nicht, so kann das nicht richtig funktionieren, ich höre auf mit Zapper, ich mache ein neues Framework, das ist SvelteKit. Und das ist viel, viel besser aus den und den Gründen. Okay, also wurde Zapper quasi eingestellt und alle konnten quasi nochmal migrieren auf ein neues Framework. Also alle, die so wahnsinnig waren, es eingesetzt zu haben, muss man heute sagen. Weil SvelteKit hat sich so entwickelt und wie gesagt, ich habe einen Artikel drüber geschrieben. Ich finde es auch eigentlich, oder ich fand es von der Art her alles sehr gut, auch empfehlenswert. Ich hätte auch empfohlen, bis vor kurzem das in Produktion auch schon mal auszuprobieren. Oder wenn ich jetzt anfange, ein Projekt zu entwickeln und ich will in den nächsten, ich sag mal, 6 Monaten damit live gehen, hätte ich gesagt, ja, das würde ich auf jeden Fall mal berücksichtigen. Heute würde ich davon abraten, denn kurz vor der 1.0.
Genau, und da bin ich vom Stuhl gefallen.
Ja. Denn kurz vor der 1.0 hat der Rich Harris gesagt, ja, wir sind hier noch nicht 1.0 und ich habe jetzt festgestellt, das und das und das, also wie ich das Routing mache und wie ich diese Load-Functions mache in der Anwendung, ach, das trägt nicht, ich schreibe das jetzt alles nochmal um und baue das in, und das kann er sehr gut, er beschreibt dann wirklich sehr gut und wir verlinken in den Shownotes auch sicher die Issues bei GitHub, warum das alles so notwendig ist und alles so toll ist. Ja, also ich würde einfach mal ihm auch glauben, dass alles aus einer positiven Motivation heraus umgeschrieben wird. Aber quasi kurz bevor die 1.0 rauskommt, wird nochmal das Framework umgebaut mit der Argumentation, dass man ja nach der 1.0 keine Breaking Changes mehr haben will. Und ich persönlich finde, dann irgendwann ist dieser Moment erreicht, wo eine API auch vor einer 1.0 vielleicht schon mal stabil sein sollte. Also für mich geht es auf dem Weg zur 1.0 nicht mehr darum festzustellen, ob die Features funktionieren, sondern die Features sollte ich vorher schon verifiziert haben, dass sie funktionieren, sondern es geht darum, da diese Production Readiness irgendwie zu erreichen, indem das Ganze entsprechend stabil ist.
Das heißt, er hätte eigentlich das machen können für eine 2.0, oder?
Ja, ist ja immer, gut, das ist ja die Frage, wie man das dann macht, weil wenn er jetzt kurz vor der, nach der 1.0 mit der 2.0 hätte angefangen mit der Entwicklung und schon gesagt hätte, ach, dann wird alles wieder anders, dann wärst du auch wieder in so einer, also ich weiß noch gar nicht, was die Lösung ist. Ich finde jede Variante doof. Ich frage mich gerade, ist da zu früh ein Hype entstanden um ein Framework, was noch gar nicht durchdacht war? Oder ist es einfach, dass, man das in eine 2.0 hätte packen müssen?
Ja. Naja, also ich, die Diskussion erinnert mich so ein bisschen an das, ich nehme mal so mein Lieblingsbeispiel, Maven, weil von Maven 1 auf Maven 2 war auch ein Riesensprung, also kompletter Change, weil sie halt mit der 1er-Version halt festgestellt haben, was alles noch verbesserungswürdig ist und darum ist auch mit dem ist halt dann die 2er-Version entstanden. Und die Argumentation, die du hier so lieferst, hätte ich es bei SvelteKit eigentlich dann auch gesagt. Okay, man sagt, okay, man bringt jetzt die 1er raus, aber man sammelt damit Erfahrung und dann mache ich das in der 2er-Version halt besser.
Ja, vielleicht ist es das sogar. Weil ich muss jetzt mal ein anderes Beispiel aus der JavaScript-Welt nehmen, wo ich richtig cool umgesetzt finde. Nämlich bei Vue.js, da kam ja auch, also dieses Jahr ist die Vue-Version 3 quasi zur Standardversion ernannt worden und Vue 2, das, was die meisten noch als Vue.js kennen, es hat End of Life, ich glaube Ende nächsten Jahres. Müsste ich jetzt nachgucken. Und am Anfang war da ein Unterschied zwischen, ein deutlicher Unterschied in manchen Teilen zwischen diesen beiden Versionen, ne, zwischen 2 und 3. Und da habe ich auch schon gedacht, na toll, du hast jetzt deine riesige Vue 2-Anwendung, wie sollst du jemals migrieren? Aber was die gerade machen, ist, die entwickeln die 2 weiter und liefern Features nach oder porten die back zurück. Ne? Also zum Beispiel jetzt mit der aktuellen Vue 2.7 werden einige Möglichkeiten, Komponenten zu erstellen, nämlich mit der sogenannten Composition API, backgeportet. Das hättest du dir vorher selber was installieren müssen, irgendwelche Packages, und das haben die jetzt quasi auch da verfügbar gemacht. Und aus meiner Sicht heißt das, ich könnte jetzt noch weiter in der Vue 2 unterwegs sein, Welt, solange ich da auf dem aktuellen Stand bleibe und in meinem Daily Business meine Komponenten auf die neuen Formate umschreiben oder neuen APIs umschreiben. Und dann ist der Schritt zur 3 nicht mehr so groß.
Das ist auch ein interessanter Ansatz.
Ne? Und wenn du das so, also das wird auch nicht überall so klappen und irgendwo stirbst du einen Tod und irgendwo ist es doof. Ne? Also ich will jetzt nicht sagen, dass das schmerzfrei funktioniert. Die haben aber auf jeden Fall sich sehr viel Gedanken über die Migration von 2 zu 3 gemacht. Da gibt es auch sehr viel Dokumentation zu. Aber vielleicht ist das doch der richtige Weg, was du gerade gesagt hast. Du haust dir eins raus und wenn du merkst, ein paar Teile davon funktionieren nicht, dann bietest du deinen Nutzern halt an, dass das sich mit der Zeit entwickelt. Du kannst ja auch APIs deprecaten und sagen, hey, ich weiß, wir haben uns jetzt daran gewöhnt, das hier ist aus diesen Gründen der bessere Weg. Für die nächste meiner Version biete ich dir quasi diese Funktionalität zusätzlich an oder hinter einem Fleck versteckt oder keine Ahnung, wie ich das mache. Ne? Aber das könnte ich ja damit dann die Anwendung auch, sagen wir mal, zu 2.0 wachsen lassen.
Was es ja auch andere Ansätze gibt, ich glaube mit Spring Boot 1 auf 2 war ein kompletter Breaking und auch mit J.O.T. 4 auf J.O.T. 5. Und da gibt es ja so Tooling wie Open Rewrite, aber da muss ich sagen, jetzt habe ich auch nur Hochglanz-Prospekte wissen. Da ist das Versprechen halt, dass so ein Automatismus halt rüberlaufen lässt, der diese gängigsten Pattern halt, Migrationspattern halt einmal bei deinem Code halt durchlaufen lässt, ja.
Ja.
Das wäre halt natürlich dann auch ein. Aber dann brauchst du halt wieder etwas Externes, um diese Migration halt zu machen. Ne?
Ich glaube, im React-Ökosystem, ich glaube, CodeMod heißen die Dinger, gibt es das auch, dass du sagen kannst, ich habe hier mein Projekt und wenn ich das, ich sag mal, im Sinne des Erfinders zusammengebaut habe, dann kann ich das migrieren. Das ist übrigens auch bei PNPM ganz nett gemacht. Ne? Ich habe ja schon ein Node-Projekt gehabt bei uns mit Ready for Review. Und du kannst im Root des Projekts einfach sagen PNPM Import und dann geht er dann Dependencies durch und sagt dir auch, was du noch anpassen musst, wenn er damit nicht einverstanden ist und baut dein Projekt quasi auf PNPM dann um.
Ja, okay.
Fand ich auch ganz cool vom Ansatz her. Und ja, also ich glaube doch, man hätte die 1.0 raushauen müssen. Und da muss man halt bereit sein, diese Features weiterzuentwickeln und Migrationsstrategien zu entwickeln. Das geht bestimmt. Also, ja.
Aber da frage ich mich, ob der Autor jetzt 12kit überhaupt wirklich einen produktiven Einsatz hat.
Soviel ich weiß, hat er das sehr lange bei der New York Times eingesetzt für einzelne Seiten. Also deshalb ist es auch Svelte so gut mit Animationen, weil die das genutzt haben. Für sehr Animationslasten, aber auch SvelteKit, ne? Also beides.
Okay.
Für animationslastige Anwendungen oder so ist das quasi aus der Produktion getrieben auch so ein bisschen entwickelt worden. Wobei man sich natürlich auch bei einer Zeitung fragen kann, selbst wenn es da gut läuft, wie lange bleiben diese Seiten aktuell? Ne? Verschwinden die nicht irgendwann, weil da keiner mehr drauf geht? Was interessieren mich die coolen Animationen von vor 2 Jahren?
Ja, so ich... Also ich will das jetzt kein was Böses unterstellen, aber das klingt für mich so ein bisschen so, als dass jemand so ein cooles Side-Projekt in Vollzeit halt machen kann und irgendwie sich keine Gedanken macht, dass das ja Leute das auch vielleicht produktiv einsetzen wollen.
Ja, vielleicht ist halt auch, ich weiß es nicht, also ich glaube, das ist ein wunderbarer Entwickler und alles. Deshalb, und ich meine, der hat ja auch Svelte geschaffen und so und ich finde Svelte immer noch sehr gut. Aber vielleicht fehlt da wirklich dieser Teil der Erfahrung, dieses, man ist halt genauso, du kannst ja auch in deinem Produkt, an dem du arbeitest, nicht einfach mal gerade alles wieder umschmeißen, weil du jetzt einen besseren Weg gefunden hast, sondern wenn überhaupt, musst du schrittweise migrieren Und es gehört Disziplin dazu. Also ich weiß es selber, also ich finde es selber schwierig, bei solchen Projekten manchmal mich zurückzuhalten, weil, oh, wenn es jetzt so ist, dann ist ja viel, viel cooler. Aber wenn man auf einmal merkt, ui, dann wären es jetzt 100 Änderungen, dann ist es vielleicht ein bisschen viel.
Ja, ja. Es bleibt spannend. Aber ist das jetzt eine beschlossene Sache oder ist das jetzt nur unter Diskussion?
Also es ist schon released. Also wenn du guckst, ich habe beide Links in dem Artikel drin, okay. Und der zweite, der ist quasi die Diskussion, ja, mit, ja, okay. Migration Guide und alles Tolle. Also das liest sich alles sehr, sehr gut, was er da sagt. Ja.
Ja gut, aber das ist nichtsdestotrotz, du hast jetzt Aufwand, ne?
Ich habe ja Gott sei Dank keine Produktivanwendung damit, ne?
Ja, du nicht, aber andere Leute.
Ja.
Ja. Gut, dass wir Ready for Review nicht aus Weltbasis gemacht haben.
Dann hätte ich mich geärgert. Wobei, ich glaube, ich habe mal mit SvelteGitter rumgespielt, oder war das bei meinem privaten? Nee, bei meiner privaten Seite. Und dann bin ich wieder auf das gute alte 11T gewechselt, weil das einfach, die sind super stabil, das ist wirklich sehr angenehm.
Ja, das ist halt immer so ein Trade-off, ne? Das ist, das ist halt zweischneidiges Schwert an der ganzen Stelle.
Ja, definitiv.
Aber was ich aber gut finde, die haben einen Migration Guide geschrieben.
Ja, die Frage ist, ob du was anderes dir erlauben kannst, ne? Also jetzt überleg dir mal, wenn da jetzt einige sind, die das vielleicht schon eingesetzt haben. Und stell dir mal vor, du bist die arme Socke, die gesagt hat, hey, ich habe von Daniel den Artikel gelesen, das ist super cool, wir bauen das jetzt in Produktion, ne?
Ja.
Und dann bist du die arme Socke, die sagt, wir müssen jetzt eine Woche rein investieren, das zu migrieren, weil alles doof. Ja, das ist halt, das ist immer das Problem mit diesen Versionen. Ich weiß auch immer nicht, wie will man damit umgehen? Will man dann sagen, man berichtet nicht mehr und schreibt nicht mehr über solche Frameworks, wenn sie nicht stabil sind?
Ja, aber das hätte ja auch passieren können, dass sie halt auf Semantic Version nicht verfolgen und dann wäre das auch eine 1, von 1.1 auf 1.2 ein Break. Aber ich frage mich manchmal, aber das ist jetzt, glaube ich, eine philosophische Frage, wenn ich ganz viele Migration Guides schreibe, ne? Ob es nicht sinnvoller wäre, gleich so ein Migration Script halt zu den Leuten halt anzubieten. Weil viele Sachen, die ich hier so sehe, also ich bin nur kurz überflogen, ne? Also da könntest du eigentlich auch ein Script schreiben, oder?
Ja, wahrscheinlich. Also ich habe den jetzt gerade nicht offen, ich will jetzt auch nicht gerade, aber. Ja. Ja, doch, wäre auch nett gewesen, ne? Weil vor allem SvelteKit gibt auch eine relativ feste Ordnerstruktur vor. Vielleicht fehlten die Manpower dann doch im Projekt, ne? Und
ja. Ja gut, ja. Aber die werden ja Beispielprojekte haben, wo sie das mal durchtesten, deswegen, ja, die müssen jetzt auch migriert werden, deswegen.
Ja, ja.
Ich weiß es auch nicht.
Ja, was du aber weißt aus jahrelanger Erfahrung ist, und jetzt damit kommen wir zu unseren großen Klassikern, was Effective Java ist.
Ja, angeblich weiß ich das. Zwar, nachdem wir die letzten Folgen so ein bisschen JavaScript-lastig ich schon gefragt worden bin, ob ich das Ökosystem gefragt wurde. Also ich kriege jetzt vermehrt Anfragen auch für JavaScript-Projekte.
Echt? Ich bekomme da und Java-Anfragen. Liebe Recruiter, ich bin der Daniel, ich bin für JavaScript, aber ihr müsst nicht anfragen. Und das andere ist die Sandra, das ist ein Java-Pilz. Die kann man wegen Java anfragen. Da freut die sich.
Genau, und Java ist nicht gleich JavaScript.
Genau. Es sieht sehr ähnlich, ist aber dann doch unterschiedlich.
Und zwar, wir stellen heute das Buch vor, Effective Java von Joshua Bloch. Und das ist, also ist nicht für Einsteiger gedacht, aber zumindest für Fortgeschrittene. Was heißt Fortgeschrittene? Also ich hab schon Java-Code schon geschrieben Und wollte halt wissen, wie man halt das halt, das dann richtig, in Anführungsstrichen halt macht. Und Joshua Bloch hat da dann ein cooles Buch gegeben mit so Best Practices. Und die aktuelle Version ist die Third Edition, wo auch schon Updates für Java 9 drin sind. Also kommt schon lambda im Stream vor. Und dann werden so gängige Patterns halt vorgestellt, also Anti-Pattern, was er halt öfters im Code gesehen hat. Und halt, und gleich halt ein Beispiel, wie man das halt dann richtig macht. Und auch mit Erklärung, warum das gut ist und warum nicht. Und das ist halt an vielen Stellen recht erhellend. Ich habe die beide Edition gelesen. Beide heißt 2 und 3. Ich glaube, eins war, da war ich noch Student. Da wusste ich noch nicht, dass ich mich auf Java einschießen werde. Und ja, also ich habe das, glaube ich, in meinem dritten Berufsjahr gelesen. Damals von Senior-Entwickler war halt ganz, ganz cool. Und wo dann Effective Java mit Updates für Java 9 rausgekommen ist, das hat auch nochmal also auch nochmal das Programmieren verbessert, weil dann halt mit Lambdas und mit anderen Sprachfeatures man das Ganze nochmal effektiver machen konnte. Und also, ja, das ist. Wie war dein Berührungspunkte mit Effective Java?
Also ich habe nur die zweite Edition, danach habe ich das Ökosystem gewechselt, wobei ich ja immer noch da nicht ganz raus bin. Das ist schon 10 oder 9 oder 10 Jahre her, glaube ich, dass die zweite, dass ich die geholt habe. Glaube ich. Bin mir gerade nicht hundertprozentig sicher, aber ich glaube, ich habe es damals auch bei meiner ersten Stelle geholt. Und oder bei der ersten Java-Stelle und ich fand's gut damals. Es war so dieser Moment, wenn du anfängst, so deinen Java-Code mehr zu hinterfragen, ne? Und dann liefert dir das Buch Antworten. Ob du die alle brauchst, ist die andere Frage. Ich habe auch ein paar Sachen sicherlich vergessen. Aber ich mochte, dass er sich über viele Dinge so Gedanken macht. Und es ging nicht nur irgendwie um Performance oder so, sondern manchmal auch um Lesbarkeit und Struktur von dem Ganzen. Und mir hat das damals geholfen. Besseren Java-Code zu schreiben.
Ja, also das definitiv. Und was ich halt sehr gut fand, ist halt, das wurde auch erklärt, ne, mit Hintergrund, warum das jetzt lesbarer ist oder was im Hintergrund in Java auch passiert. Warum halt, also, und mit zum Beispiel, also, da gibt es ein ganzes Kapitel über Exceptions, ja. Und so, also, das hört sich trivial an, aber das sieht man immer noch in vielen, zum Beispiel, don't ignore exceptions. Und dann wird auch erklärt, warum das halt so halt doof ist, ja. Kai würde sagen, ja, natürlich macht das keiner, aber ich bin dann auch sehr, sogar heute halt, sehr oft durchgegangen, warum halt das dann doch gemacht worden ist, ja. Und da wird auch erklärt, wenn du das doch machen musst, warum auch immer, dann wird auch erklärt, wie du das im Code halt machst, dass da der Nächste, dein Kollege drüber stolpert, halt sich nicht fragt, was soll das denn jetzt?
Was ich an dem Buch sehr mag, ist, dass es für Fortgeschrittene ist. Weil dafür gibt es viel zu wenig Bücher, meiner Meinung nach, wo du, wenn du die Sprache schon kannst, neue Sachen dazu lernst, dein Wissen vertiefen kannst, fortgeschrittene Konzepte hast. Wenn du in diesem Modus bist, dass du die Programmiersprache kannst, aber sie auch in gut einsetzen willst, ne? Das sind ganz andere Fragen, die du dir irgendwie stellst als am Anfang. Wo baue ich was hin? Wie schreibe ich es? Wie drücke ich das aus? Was ist eine gute Struktur dazu? Ne? Da empfehle ich, kann ich auch immer alle möglichen Design-Pattern-Bücher empfehlen in dieser Richtung. Und ich finde, das sind so die Sachen, die schärfen dein Wissen. Und die sorgen einfach dafür, dass du dich auf einem anderen Niveau mit diesen Themen beschäftigst.
Und was ich auch sehr gut finde an diesem Buch, wie es aufgebaut ist, das sind halt Kochrezepte, ne? Das ist halt so eine Itemslist und wenn du mal halt wissen willst, Generics, wieder Diskussionen im Team und dann kannst du ein Kapitel Generics und da sind halt mehrere Items und dann kannst du halt wie so eine Checkliste aufgebaut und dann, was du halt machen sollst, nicht machen sollst, also so eher so. als Aktion halt formuliert. Und dann kannst du sie relativ sehr gut als Nachschlagewerk benutzen und sagen, okay, warum wir sonst mal keine Road-Types benutzen? Oder was ist mit Unchecked Warnings? Warum soll ich sie halt löschen? Oder warum soll ich eine Liste for Arrays halt benutzen und solche Sachen?
Ja, genau. Also ich höre raus, es ist ein großer Klassiker.
Ja, also ich würde das, also das ist nicht für Anfänger gedacht. Da würde ich vielleicht noch ein anderes Buch, das können wir vielleicht beim nächsten Mal besprechen oder übernächstes Mal. Ich möchte, muss jetzt auch nicht darauf festlegen. Also das ist auf jeden Fall ein Buch, ihr seid, also ihr könnt Java-Code schreiben, ihr nutzt es halt auch, die Sprache auch jeden Tag. Und ihr wollt halt halt euch da in sich halt verbessern. Und dann ist es das nicht definitiv ein gutes Buch.
Genau.
Also das wäre halt das Pendant zu dem Buch, was wir in der JavaScript-Welt, das habe ich natürlich das Nachricht, ich müsste mal unsere Bücher mal hier mal auflisten.
You don't aufmachen. Know JS.
Genau, das wäre halt das Pendant zu dem.
Genau.
Da haben wir ja auch gesagt, das ist kein Anfängerbuch, sondern da hast du dich schon damit schon beschäftigt. Ich würde sagen, lieber Daniel, wir werden die großen Klassiker-Seite nochmal updaten müssen.
Ja, aber für das Buch machen wir das natürlich sehr, sehr gerne. Finde ich wirklich ein tolles Buch. Ich muss selber sagen, also in der Vorbereitung, ich habe es halt vor langer, langer Zeit mal gelesen. Und dann stand es hier immer schön im Regal. Und als ich es jetzt nochmal rausgekramt hatte, um mich ein bisschen auf die Folge vorzubereiten, habe ich gedacht, ach, eigentlich. Und ich würde sogar sagen, obwohl es die zweite Edition ist, also das ist nicht ganz aktuell, sind da immer noch gute Gedanken drin. Ich würde natürlich auf jeden Fall die dritte holen. Ich finde eine vierte überfällig, aber es ist ein gutes Buch, ja. Macht euch zu besseren Java-Entwicklern. Und vielleicht auch für andere Programmiersprachen. Es ist auch nicht alles verkehrt, was da steht.
Ja, aber man merkt da schon, dass es wirklich auf Java halt ausgelegt war. Das ist halt schon auf.
Ja, vielleicht ist es dieses Mindset einfach mal, dass man seinen Code mal ein bisschen mehr hinterfragt. Was mache ich da eigentlich gerade?
Ja. Ja, gut, aber ja, das ist halt. Gut. Da bräuchte man wahrscheinlich auch noch was für andere Programmiersprachen. Aber mit anderen Programmiersprachen so tief beschäftige ich mich halt dann auch doch nicht, weil ich das halt nicht tagtäglich halt brauche. Ne?
Bis jetzt endlich mal der JavaScript-Job angenommen wird.
Ja. Ja, ich habe ein bisschen Sorge, wenn ich zum Interview komme, dann checken sie, dass ich zwar ein Java-Pilz bin, aber kein JavaScript-Pilz.
Also ich habe die Hoffnung, ich habe ja jetzt kommt schamlose Eigenwerbung, ein paar tiefergehende JavaScript-Artikel oder JavaScript-Basic-Artikel gemacht. Ich würde sagen, damit kannst du da schon punkten, damit hast du schon ein paar Leute, die das nicht so verstehen. Also Prototyping und Dis.
Ja, das Schlimme ist, ich glaube, solange ich das nicht programmieren muss und einfach auf der Theorieebene bleiben, da kann ich wahrscheinlich noch gut noch performen.
Ja, Control Space klappt auch in IntelliJ wunderbar oder im WebStorm wunderbar mit JavaScript.
Ja. Ja, aber ich weiß nicht, ob das halt so ein gut in. Ja, vielleicht mache ich das mal ein Experiment für Ready for Review, für eine Folge. Ich bewerbe mich auf eine JavaScript-Projekt und mal gucken, wie weit ich komme.
Genau, und wenn du angenommen wirst, musst du zur Strafe ein halbes Jahr machen.
Halbes Jahr, ich dachte, 3 Monate würde reichen.
Nein, wenn richtig, ne?
Ja. Aber die Ausrede, die haben mir nur einen 3-Monats-Vertrag angeboten, zählt dann nicht, oder?
Ja, dann musst du so performen, dass sie verlängern. Ja.
Ach so. Oh Mann, ey. Ich glaube, das Jahr 23 wird echt hart für mich. JavaScript-Konferenz, noch ein JavaScript-Projekt, eieieiei.
Ja, aber mir tut es auch manchmal gut, zwischen den Ökosystemen so ein bisschen hin und her zu wechseln, weil ich manchmal auch wieder überlege, ob ich gewisse Pattern nicht auch im Frontend oder im JavaScript bzw. TypeScript-Code verwenden möchte.
Also,
Ja.
Aber da hätte ich lieber Bock auf so ein Go-Projekt oder sowas. Das hätte irgendwas Backend-mäßiges zu tun.
Ja, du musst mal die Komfortzone verlassen, Frontend machen. Ja, doch, doch.
Na gut.
Naja.
Wir werden sehen.
Wir werden sehen. Jetzt kommen wir aber erstmal zu unseren Themen. Und da haben wir was richtig Spannendes, nämlich langweilige Tools, die wir gerne nutzen. Und ich weiß gar nicht mehr, wo diese Diskussion aufkam. Ich glaube, es war im Discord.
Ja.
Dass wir so ein
Ja,
bisschen
es war im
überlegt
Discord.
haben, welche langweiligen Tools wir so auf dem Rechner haben. Und ja.
Die Frage kam auf, weil ich mich ja. Also, es kam die Frage auf, warum ich mich dafür entschuldige, dass ich Thunderbird benutze. Und, also, das sollte nicht wie eine Entschuldigung klingen, aber ich kriege mal die Reaktion, wenn ich sage, dass ich als E-Mail-Programm Thunderbird benutze. Dann kriege ich immer so: Echt? Finde ich kein tolles, cooles Tool? Und ich glaube, so ist dann diese Idee für dieses Thema entstanden.
Ich glaube, Thunderbird sollte sich bei dir entschuldigen.
Nee, aber Thunderbird ist irgendwie, ja, es ist langweilig, ist glaube ich schon über 10 Jahre alt, ne? Aber es tut halt. Das ist halt mein Dreh- und Angelbuch, ja. Dreh- und Angelpunkt, was angeht, halt E-Mails zu verwalten und halt mit Kalenderanbindung. Also. Es tut einfach. Und Adressbücher habe ich da auch verwaltet, ja.
Ja.
Deswegen, also ich wüsste jetzt auch nicht, was man da Fancyes da halt da noch machen müsste für ein E-Mail-Programm.
Ja, ich gebe mir ja ähnlich. Also ich habe schon ganz viele E-Mail-Programme ausprobiert. Und bei mir ist es Apple Mail. Also das ist auch ein super langweiliges Programm eigentlich. Das hat auch eigentlich nur die Basics. Und ich bin da super zufrieden mit. Und das ist was, worauf ich mich richtig freue. Das letzte Feature, was mir gefehlt hat, kommt mit Mac OS X Ventura. Nämlich, die haben so eine Funktion jetzt gebaut, die ein, dass du E-Mails nach hinten schieben kannst, also dass du die Notification später nochmal bekommst. Und das ist super. Ich brauche nichts anderes. Also, ich habe eine Weile Google Inbox verwendet. Aber das wurde ja eingestellt. Google Mail finde ich schrecklich und Outlook auch. Ich nutze auf allen Devices immer wieder, also das ist wirklich was, wo ich immerhin wieder zurückwechsle.
Ja, auf mein Handy bin ich jetzt auf K9 Mail zurückgegangen, nachdem das jetzt wieder weiterentwickelt wird. Ja, tut auch. Also auch total langweilig von der Oberfläche, keine fancy Features. Aber ja, ich kann damit halt meine E-Mails abrufen. Also, da kann ich mich halt nicht, nicht beschweren. Ja, ich bin jetzt nochmal über meine Liste her. Also, ja, was auch ein Tooling, was tagtäglich benutzt wird, ist halt als Podcast-Catcher halt AntennaBot. Ich höre die Podcasts nur übers Handy.
Ja, ich ergänze mal direkt mal meins. Ich bin da super langweilig. Ich nutze inzwischen wirklich nur noch die Podcasts-App von Apple. Ich habe viele andere benutzt, die auch alle super sind, aber ich habe festgestellt, dass ich die Features alle nicht brauche. Und dann habe ich gedacht, dann kann ich ja die App nehmen, die schon da ist. Und das tut.
Ja. Sollen wir beim Handy bleiben?
Können wir gerne machen. Du gibst immer das Thema vor und ich
Okay, gut.
reagiere.
Okay, machen wir so. Ja, vielleicht bei Kalender noch fürs Handy. Ich benutze Kalender Plus auf dem Handy. Kombiniert mit, wie heißt das? Duffx hoch 5, um den Abgleich mit Nextcloud zu machen. Also, man installiert es einmal und es tut es halt. Also, da ist halt Langeweile pur auf dem Android.
Ja, aber das ist ja, also da bin ich noch langweiliger, weil ich auch da die Standard-App nutze.
Du bist auch so ein Apple-Jünger.
Willst du jetzt sagen, dass die Apple-Produkte alle so gut sind, dass man die gar nicht austauschen muss?
Anscheinend schon.
Also, ja, du,
Wenn man
also
ein
es gibt
Apple-Universum oder die Apple.
bessere, ja.
Oder das Apple-Universum schmeißt so schlechte Software raus, dass man immer bei den Standard-Tooling bleibt.
Nee, das würde ich nicht sagen. Also, wenn ich so gucke, es ist halt eher mal Software dabei, die dann auch Geld kostet. Na, also wenn du bei Kalenderalternativen bist, so ich denke so an Fantastical, habe ich auch eine Weile ausprobiert. Kann man auch kostenlos recht gut nutzen, wenn man nicht zu viele Kalender hat. Ich glaube, es ist auf Kalender beschränkt. Irgendwann wollen die Geld haben. Aber ich lande am Ende immer wieder beim ganz klassischen Apple-Kalender. Das Einzige, was mir da fehlt, ist, ich würde meine Erinnerungen gerne im Kalender sehen und das können die nicht.
Okay, das ist aber schräg.
Das ist richtig schräg, weil ich bin sehr Erinnerungen getrieben und das, ja, das machen die nicht so gut.
Da gehen wir mal weiter, was ich noch sonst benutze an Tooling. Ja, wenn ich Zeichnung machen muss, da bin ich auch relativ langweilig unterwegs mit Draw.io.
Ja, da
Auf dem
nehme ich
Desktop.
Excalibur, ja.
Excalibur benutze ich nur, wenn ich mit anderen kollaborieren muss, beziehungsweise ich halt irgendwie auf dem Rechner bin, wo kein Draw.io drin ist, dann gehe ich da auch auf den Excalibur. Da ist, aber ich, das, ich meine, ja, das ist halt, ja. Also ich finde Draw.io ein bisschen mächtiger und bei Draw.io, was ich gut finde, ist, du kannst halt das Ganze halt, ich weiß nicht, ob es bei Excalibur mittlerweile geht, bei Draw.io kannst du halt die Metainformation für Draw.io kannst du halt auch in der PNG mit abspeichern.
Das kann Excalibur auch.
Okay,
Auch in der
dann.
SVG. Also kannst du beides machen und ja, das klappt richtig gut.
Okay. Dann PDF-Viewer, Okular. Kann auch alles, was ich
Vorschau am
brauche.
Mac.
Kannst du da, ja gut, das ist das Standard-Tooling unter KDE. Kannst auch mit Notizen und Markierungen im PDF machen damit?
Ja, kannst du. Du kannst auch unterschreiben, auch wenn ich das jedes Mal neu googeln muss, wie man das macht. Aber du kannst da einiges machen. Ist also, ich sag mal, für den privaten Gebrauch vollkommen ausreichend für mich.
Okay. So, Notizen mache ich mir auch. Da benutze ich Joplin. Ich weiß, meine Twitter-Bubble ist zurzeit das Obsidian am Trenden. War das schon in Markdown? Also, das habe ich alles mit Joplin. Also, ich kann Markdown schreiben. Ich synchronisiere das mit meiner Nextcloud. Ich habe dann eine App dafür Android. Also, da bräuchte ich jetzt kein anderes Tooling an der Stelle. Und damit mache ich halt so, ist halt meine Notizen. Mein Notizbuch halt an der Stelle.
Da bin ich immer noch auf der Suche nach so dem richtigen Tool für mich. Ich nutze die normale Notizen-App von Apple und ja, das
Aber
ist.
da synchronisierst du wahrscheinlich dann über die Apple Cloud, oder?
Ja, genau, das wird über Apple alles, ja.
Dann gucke ich nochmal weiter nach. Ja, was auch wunderbar funktioniert, PDF-Chain, um halt PDF zusammenzutun. Eigentlich so ein Tooling, was so gar nicht also im Fokus ist, aber manchmal braucht man das, wenn man auf die Schnelle halt PDF zusammen tackern möchte. Und das ist halt ein grafisches Tool, packst da halt alles rein, kannst du dir das zusammenziehen, wie du es halt brauchst, und dann halt entsprechend wieder rausschreiben. Sowas gibt es bei Apple nicht, ne?
Ich weiß gar nicht, ob ich so ein Tool dafür habe. Kann ich dir jetzt gerade gar nicht sagen, ob ich dafür was habe.
Gut, dann mache ich einfach mal weiter. Ja, Diff-Betrachter. Ja, aber ich weiß, man könnte es auf der Kommandoline machen. Manchmal braucht man doch was Grafisches, das bei mir meldet.
IntelliJ habe ich heute erst gemacht.
Ja, IntelliJ mach mich da auch, aber wenn du es mal auf der Platte hast, dann machst du den extra IntelliJ halt auf. Dann
Ja,
mache ich den
das
halt
stimmt, das war
mit.
heute das Umständliche. Aber ich brauche es nicht so oft mit den Diffs. Heute habe ich es mal gebraucht, weil es relativ große Dateien waren. Und dann habe ich gerade in mein Projekt die zwei Dateien, faul wie ich bin, reingezogen und dann Command D und da war's.
Unglaublich,
Solange ich dir
unglaublich.
nicht gepusht habe, ist doch alles okay.
Ja.
Memo an mich selber. Reworten, ja.
Ja. So, und dann, wenn ihr Family IT Support macht, das Tooling der Wahl, TeamViewer oder AnyDesk, das ist eigentlich Geschmackssache. Total langweilig, einmal eingerichtet, aber es ist, wenn ihr zu den Leuten nicht hinfahren wollt, weil der lecker Kaffee und Kuchen gibt, könnt ihr es auch von zu Hause aus machen.
Ja, das ist echt das Family IT Support Tool der Wahl, ja.
So, dann, also ich bin mit der Lösung noch nicht so ganz zufrieden, aber was total langweilig ist, ist auch Simple Screen Recorder, wenn ich mal Screen mal aufnehmen soll. Ich habe mir sagen lassen, mit OBS Studio soll das auch die Aufnahme, also vielleicht nur als Streaming-Software soll es besser sein, das habe ich noch nicht ausprobiert. Bisher habe ich einfach mit Simple Screen Recorder gemacht. Das ist halt mein Tooling der Wahl, wenn ich mal auf die Stelle meinen Bildschirm halt aufnehmen muss.
Da nehme ich das eingebaute Screenshot-Tool von Apple, weil du da auch mit Command-Shift-5 dir einen Bereich auswählen kannst und dann kannst du dann die Aufnahme starten und das aufnehmen, was in dem Bereich steht und kriegst ein Video rausgeworfen.
Also das ist mega.
Das ist richtig gut, ja. Also wenn du was super Professionelles willst, vielleicht nicht, aber für, ich möchte einfach mal gerade ein Video haben, ist eingebaut, klappt out of the box, super gut.
So. Dann, wenn ihr was Oberflächentool haben braucht für FileSync zwischen Platten, da kann ich das Free FileSync empfehlen. Ist aber relativ langsam. Dann bin ich nochmal nach einer anderen Lösung am Suchen, aber das kommt wahrscheinlich in der Backup-Folge, die ominöse Backup-Folge. Ja, ich glaube, Passwortverwaltung haben wir, glaube ich, schon mehrmals erwähnt. Ich mache es aber der Vollständigkeit halber halt KeePass XC mit der Firefox-Extension dazu.
Da muss ich noch was nachliefern, fällt mir auf. Da habe ich nämlich letztes Mal Unsinn erzählt und das gab es auch, glaube ich, bei Mastodon oder bei Twitter zurück. Nämlich das neue OnePassword, habe ich ja gesagt, dass der Unterschied gar nicht so groß wäre und dass viele sich beschweren würden, weil es eine Electron-App ist. Es beschweren sich aber auch einige Leute ganz berechtigt darüber, weil früher konntest du OnePassword bei dir lokal deinen Tresor irgendwo halten, auf deiner Platte oder in deiner Cloud-Anbieter deiner Wahl oder Dropbox deiner Wahl oder keine Ahnung wo. Ja, also einfach eine Datei, wo das Tool drauf Zugriff hatte und das haben sie rausgebaut. Das geht jetzt nur noch über den kostenpflichtigen Account. Und das ist mir nur nicht aufgefallen, weil ich den über die Firma schon immer hatte. Und wenn du einen Firmenaccount hast, kannst du den mit deinem privaten Account linken und dann ist der private Account kostenlos.
Ah, okay.
Was ich ziemlich gut finde. Und also linken heißt nur, dass OnePassword das weiß, die Tresore müssen nicht gelinkt sein. Kannst du linken, musst du aber nicht. Ja, das hängt dann an der jeweiligen Firma, wo du welche Passwörter haben willst.
So, und was auch total langweilig ist, aber wie mein Leben auch hier vereinfacht, ist halt mein E-Book Library Management, das Calibre. Und das ist mein Tooling, wenn es darum geht, halt mein E-Book-Reader zu synken oder einfach meine PDFs irgendwie zu verwalten.
Ja, bei mir ist, ich lese eher echte Bücher, ist vielleicht noch langweiliger, aber auch schwerer. Und oh, wenn ich E-Books habe oder brauche, dann nehme ich Apple Books.
Okay, also ich glaube.
Also ich würde sagen, was langweilige Tools angeht, führe ich noch. Übrigens auch bei Erinnerungen ist die Standard-Erinnerung-App von Apple immer wenigstens mein Backend. Alles Tooling, was ich nutze, ist dann eher eine schöne UI auf den Standard-Erinnerungen.
Ja. Aber das mit richtigen Büchern, das ist ein guter Punkt, denn ich habe mich auch letzte Zeit bemerkt, dass ich wieder mehr vermehrt Papierbücher lese als E-Books.
Ich finde es einfach angenehmer. Kann jeder so machen, wie er will. Ich meine, wir haben ja schon mal drüber gesprochen, dass man Amazon vielleicht nicht immer unterstützen möchte. Passiert immer noch viel zu häufig, aber ich weiß nicht. Also die Thalia-Alternative, die wurde mir auch schon ans Herz gelegt, die es dafür E-Reader gibt, aber dafür lese ich halt nicht genug E-Reader. Und dann lese ich halt auf dem iPad auch Apple Books, ne? Aber wie gesagt, normalerweise in Papierform.
Was ich aber sehr gut finde, ist bei Manning halt, dass du halt die EPUBs und PDFs einfach runterladen kannst und dann ist da sowas wie Calibre halt dann ideal. Dann hast du es auf deiner Platte und bist nicht an irgendeinen Anbieter halt dann gebunden.
Ja, das finde ich auch super. Ich habe mir lange keine Bücher mehr von denen geholt.
Oh, ich habe doch, ich hole mir diese Early Adapter Geschichten, weil die halt recht günstig sind und das Coole ist, wenn die Bücher dann doch nicht erscheinen, dann kriegst du das halt das Geld zurück.
Ja.
Also, eine coole Sache an der Stelle.
Hey, die haben das Haskell Bootcamp. Ne, Bookcamp. Oh weh. Ja.
Ja, aber das wären so meine langweiligen Tools. Wenn ihr was vermisst habt, weil es schon so langweilig ist, dass ich vergessen habe, das zu erwähnen, gerne uns nochmal ansprechen. Und ansonsten war es das mal.
Browser hast du noch nicht erwähnt, aber das ist bei dir der gute alte Firefox.
Ja, ich habe es jetzt extra nicht erwähnt, weil ich glaube, das haben wir so oft erwähnt, dass das dann...
Ja, ich bin auch übrigens wieder in meiner Phase, dass ich jetzt mal wieder für ein paar Wochen Firefox überall einsetze, aber ich tendiere schon wieder leicht dahin, wieder zurück zu meinem langweiligen Safari zu gehen, weil da die Synchronisation mit dem iPhone einfach besser ist und dann nur im Arbeitsrechner mit Firefox zu arbeiten. Was übrigens wunderbar klappt, da vermisse ich Chrome überhaupt gar nicht. Ich hatte jetzt nur einmal den Fall, dass ich MS Teams brauchte. Und ich habe ein Office drauf, ich habe aber Teams runtergeworfen. Und dann habe ich mir den Edge installiert für einen Teams-Call. Hat aber gut geklappt.
Aber benutzt ihr jetzt Teams in der Firma oder ein anderes Tooling?
Wir nutzen in der Firma Zoom, aber manchmal hat man ja leider mit anderen zu tun. Nee, da war noch eine andere Firma beteiligt in dem Call und die hat eingeladen und dann war es ein Teams-Call. Ja, okay. Und da ich ja schon wusste, dass das in Firefox und Chrome vielleicht alles nicht so toll läuft, habe ich mal schnell den Edge installiert und dann durfte der für einen Teams-Call herhalten.
Ich muss sagen, da funktioniert aber der erstaunlich gut. Also ich benutze auf den einen Rechner Edge nur für Teams und das ist, ja.
Das haben die voll clever gebaut. Hey, Internet Explorer ist tot. Wir brauchen jetzt einen neuen Grund, warum man unseren Browser nimmt. Lass uns einfach ein richtig beschissenes Kommunikationstool bauen, dass die Leute alle die Browser-Variante nutzen. Ja,
ja, das ist unglaublich. Aber es funktioniert, ne?
Ja, wobei Edge habe ich auch schon viel Positives drüber gehört. Also von daher kann man den wahrscheinlich auch, also den will ich gar nicht schlecht reden. Das hebe ich mir alles für Teams auf.
Also Firefox ist immer noch mein Browser der Wahl und Edge ist halt jetzt nur für MS Teams und Chromium halt, beziehungsweise Chrome halt für die anderen Videokonferenz-Tools. Da, ich weiß warum auch nicht, aber die sind halt für Chrome halt optimiert. Das ist halt so.
Ja, weil Chrome halt gefühlt 99% der Browser sind, ne?
Ja, das, ja. Aber man muss ja nicht immer die Mehrheit unterstützen.
Das stimmt, ja. Deswegen. Aber das war unser Themenblock.
Ja, erstaunlich, heute nur ein Thema.
Ja, letztes Mal gab es drei, aber das holen wir ja gleich alles wieder beim Konsum raus, wenn ich die Spalte schon sehe, beziehungsweise Sandras Spalte 2.
Ja, also ich habe an der Rückeroberung der Konsumspalte hart gearbeitet.
Ja, erstmal bei eBay richtig Kohle rausgehauen. Aber stopp, ja. Bevor wir da hinkommen. Termine, denn das Ready for Review Review findet am 30.09. statt um 19 Uhr im Discord, wo ihr euch immer noch gerne anmelden könnt und in unserer kleinen, aber feinen Community teilhaben könnt.
Ja, und wir waren letztes Mal eine feine, kleine Runde, hat uns recht Spaß und wir haben sogar überzogen, ne? Also mit dem Timeboxing nehmen wir auch nicht so genau.
Und ich würde sagen, es war eher Hörertreff-Charakter. Also wenn ihr jetzt Angst habt, die Sandra fragt euch ab mit Folgen, das kommt nur ganz selten vor. Ja.
Ist das jemals vorgekommen?
Das erste hast du richtig durchorganisiert gehabt. Da sind wir so richtig durch Folgen durchgegangen.
Ja, aber ich, keine Ahnung, ich dachte, bevor halt keiner was sagt, dann moderiere ich halt.
Das stimmt, aber jetzt das letzte Mal wirklich angenehm. Wir haben auch zwar über ein paar Folgen gesprochen, aber es ging eher so um allgemeine Themen. War ganz, ist ein netter Plausch und da seid ihr natürlich herzlich eingeladen. Da könnte man ja fast überlegen, ob man, wenn nächstes Jahr vielleicht die Inzidenz mal sowas zulässt und Corona nicht so ein nerviges Thema ist, ob wir sowas mal in Real Life machen.
Ja, das kann man Kann man echt mal überlegen.
Genau. Aber es ist erst in einem Jahr, da kann man einfach mal überlegen.
Genau. Ich überlege ganz, ganz feste.
Wenn ihr das unbedingt haben wollt, kommt doch in den Discord und erzählt uns davon.
Genau. Und dann könnt ihr gleich mal auch einen Masterplan, wie so ein Hörertreff aussehen könnte, vorstellen. Nein, Quatsch, alles gut.
Hört nicht auf die Sandra. Ja.
Die Sandra wieder, genau.
Genau.
Ja, so ist sie halt.
Ja, genau, genau. Ja. Kommen wir zur nächsten Sandra-Spalte, nämlich Konsum. Spiele, Serien, Bücher, Filme, Musik, Services, Konsolen, Podcasts, Apps, Tools und Shops.
Ja, man könnte meinen, dass die Sandra nicht in IT arbeitet, ne? Sie kocht.
Sie kocht, sie kauft Spiele und no. Ja.
Ja.
Und diese Spalte heute gehört eigentlich ganz dir. Ich bin bei dem zweiten Thema, es könnte sein, dass ich das auch kenne. Musst du gleich mal erzählen, ob ich das kenne. Aber dritte und vierte Thema, da kann ich auf jeden Fall.
Ja, dann performst du.
Ja.
So, und das erste Spiel ist halt ein Brettspiel oder eher ein Kartenspiel. Wir haben Dominion entdeckt. Ich glaube, ich bin bei der Party recht relativ spät, wenn ich mir so Foren halt durchlese. Und das ist halt ein Kartenspiel im Sinne von, man kann mehrere Kampagnen spielen. Das heißt, man werden halt mehrere verschiedene Kartensets ausgegeben und am Anfang kriegt jeder Spieler halt Siegpunktkarte und Geldkarten. Und er muss halt durch geschicktes Einkaufen von Aktionskarten und durch Aufspielen von Aktionskarten halt Siegpunkte sammeln. Und wenn halt, wenn drei Stapel runtergespielt worden sind oder beziehungsweise ein bestimmter Siegpunktstapel runtergespielt worden ist, dann wird das Spiel beendet und ihr wird es nicht glauben, aber es gewinnt der Spieler mit den meisten Punkten.
Abgefahren.
Abgefahren, ne? Und das ist halt, ich würde sagen, das ist kein No-Brainer, aber das lässt sich halt so runterspielen und das ist halt so ein Wiederspielsucht, weil du halt unterschiedliche Kampagnen halt spielen kannst, je nachdem, was für Karten du halt auf den Tisch legst. Natürlich gibt es auch Erweiterungen dafür. Es ist halt dann wieder so, wie der Spielcharakter ist halt relativ hoch.
Ja.
Und das kennst du nicht, das Spiel?
Habe ich noch nie gespielt. Müssen wir mal irgendwann machen.
Ja, also beim nächsten Real-Life-Treffen.
Gerne, ja.
Bring ich das mit. Ja, und dann habe ich noch ein zweites Spiel ausprobiert, Cold Express. Und da fand ich das Spielbrett cool, denn das ist halt so ein 3D-Brett in Form eines Zuges. Und da schlüpft jeder eine Rolle eines Gangsters, White Western Gangster, die halt einen Zug ausrauben. Und dann die Passagiere. Und das Coole ist halt, man hat fünf Runden, wo halt am Anfang der Runde halt durch eine Karte festgelegt, wie die Runde zu spielen ist. Also ob man Verdeckkarten ablegen muss, ob man zwei Karten abgeben muss. Und das heißt, jeder gibt dann halt Form halt, was er in dieser Runde für einen Zug machen möchte mit seinen Karten oder mit seinen Handkarten. Und dann, wenn das alle die Karten halt abgelegt worden sind, dann wird halt wie so ein Drehbuch halt runtergespielt. Und das kann schon mal passieren, dass durch bestimmte Konditionen du halt deinen Zug nicht so machen kannst, wie du es gedacht hast. Und dann, da gibt es halt dann lustige Momente. jeder Spieler benimmt die Rolle eines Charakters, der hat dann wieder Sonderfunktionen oder Sonderfähigkeiten. Das macht das Spiel dann auch nochmal besonders. Und ja, und nach fünf Runden ist das Spiel vorbei. Und auch da gilt wieder, der die meiste Kohle eingesammelt hat, der gewinnt.
Das habe ich auch schon ein paar Mal gespielt und ich fand es sehr lustig. Kann man empfehlen. Ja, also
das war auch bei uns in der Spielrunde. Denken wir, dass wir es öfter spielen werden. Das war auch, also die Regeln sind relativ einfach. Das lässt sich schnell runterspielen und das hat halt auf jeden Fall, gibt dann lustige Momente.
Ja, definitiv.
Ja, und dann hatte der liebe Daniel mich wieder mit Comics versorgt. Und also ich habe ein paar Comics gelesen, die wir schon mal hier vorgestellt hatten. Das vielleicht mal erwähnen, halt die neue Superman-Comics und die Batman Stadt der Eulen. Und da wir die dabei besprochen haben, würde ich es einfach mal überspringen. Außer deine hat natürlich eine spezifische Frage.
Ja, also erstmal Daumen
Die
hoch oder Daumen runter bei den beiden.
also bei Batman auf jeden Fall Daumen hoch. Bei Superfan fand ich, also es ist ein gutes Comic, aber was ich halt sehr schade fand, war, also das ist so wieder so ein, keine Ahnung, irgendwie, entweder ist es, sehe ich dieses Muster halt immer öfters, dass halt immer, wenn du Kinder von Superhelden hast, dass sie irgendwelche Elternkomplexe haben. Ich weiß aber nicht, ob das so ein generelles halt Problem ist. Aber die haben immer so Komplexe, weil sie die Meinung sind, oh, ich bin ja der Nachfolger meines Superhelden, Superman, und deswegen muss ich da was ganz Besonderes halt irgendwie davor zaubern. Also das, also dieses, das, dieses Pathetische kam da halt auch rüber. Ich fand es jetzt nicht schlimm, also was ich, weiß nicht, das ist schlimm, das ist das falsche Wort. Was ich ein bisschen schade fand, ist bei dem Original Superman mit Lois und Clark, da war ja halt, sie war ja halt normal, ne? Und hier ist es halt, ich weiß nicht, ob ich jetzt Spoiler, aber ich, na gut, das ist halt auch wieder jemand, der auch irgendwelche Superkräfte halt hat. Das fand ich so ein bisschen schade an der Stelle. Wäre ja ganz cool gewesen, wenn das eigentlich als Gegengewicht zum Superhelden halt jemand Normales wäre. In Anführungsstrichen. Also jemand ohne Superkraft. Aber ich fand sonst so die Geschichte um seine Kindheit und sowas fand ich ja ganz cool gemacht und von Zeichnung her auch super. Also ist kein schlechtes Comic, aber mir ging dieses Pathetische halt ja, so ein bisschen auf den Keks.
Ich fand mega die Szene. Also es gibt zwei Szenen, die ich richtig gut finde. Wenn ihr es noch lesen wollt, ganz leichte Spoiler. Also erstes ganz am Anfang, wo es um die Geburt von seinem Sohn geht. Die fand ich richtig gut gemacht, weil da ging es quasi drum, wie gesagt, Spoiler, dass die Erde angegriffen wird von irgendwelchen Außerirdischen und Superman ist ja am Mitwirken und alle sagen ihm, hey, bleib mal ganz ruhig, da wird dein Kind geboren, flieg mal runter, wir schaffen das schon, ist nichts Wildes, ne? Und bei der Geburt sind dann irgendwie Wonder Woman und Batman, ne? Und die drücken ihm auch noch ein paar Sprüche. Das fand ich großartig. Und das Zweite, was ich ganz cool fand, war, als sie auf der Kent-Farm waren und dann da was Schlimmeres passiert, wie schnell alle anderen Superhelden da waren, um zu gucken, dass und das zu sichern. Das fand ich, waren schöne Comic-Momente.
Ja, wo die ganze Familie mal zusammengekommen ist.
Ja, genau. Also das ist, aber ich fand, wie gesagt, das waren alle. Also der Comic hat schon seine schönen Momente. Ja, es gibt immer so ein paar. Perfekt ist er nicht, aber ich mag die Charaktere. Ich fand ihn auch irgendwie besser als sein Vater. Irgendwie ist er greifbarer für mich.
Ja, ich glaube, ich glaube, das, was ich kritisiere, macht ihn gleich auch ein bisschen menschlicher, ne?
Ja.
Das kann gut sein. Aber das ist ja, also ich habe hier auch noch Spider-Man-Comics, aber die kommen, also ich merke schon, ich werde sie zwar lesen, aber ich merke schon, dass ich gerne erstmal andere Comics lesen will, weil bei Spider-Man nervt mich auch dieses Pathetische, ja. Mit der Tante und so.
Ja, wobei, ja gut, ja, das kann ich verstehen, ja. Aber wo wir von Vaterkomplexen gesprochen haben, da hast du ja gleich noch den passenden zweiten Comic für.
Ja, und zwar, ich habe Robin gelesen. Und also ich habe ganz viel gelernt bei diesen Comics lesen, denn ich habe es gelernt, es gab ja drei Robins,
Nicht
wenn nicht
vier?
sogar vier, ja. Und das geht der Robin, der halt wirklich der Sohn von Batman ist
Genau.
und von der, ach weh, jetzt komme ich auf den Namen nicht, und der Tochter des Assassinen,
Talia
Talia.
Al Ghul. El Ghul, Al Ghul.
Al Ghul,
Ras
genau.
Al Ghul, Talia Al Ghul, ja.
Talia Al Ghul. Und Robin versucht sich halt von seinen Eltern sich zu lösen. Und darum geht es auch in diesem Comic. Ich habe jetzt nur Band 1 gelesen. Und also man kann ja auch hier sagen, dass er irgendwie auch einen Elternkomplex hat. Aber das habe ich das Gefühl gehabt, dass es nicht so stark darüber. Also zumindest hat er keine Selbstzweifel, ne? So wie Superman. sondern das aber wieder in die andere Richtung.
Das geht genau.
Aber bei ihm steckt das komplett in die andere Richtung, ne? Aber das fand ich auch, also mir hat das dann eher zugesagt als das Superman. Ich freue mich auf Band 2 und was ich auch sehr cool fand, ist halt, da kommen alle Robins morgen auch mal zusammen. Also das war so, das war für mich so ein Moment, wo ich dann, also da denkst du, ah okay, das sind also alle Charaktere, die mal Robin halt.
Und es gibt einen Robin, dem er nichts vormacht. Das fand ich auch ganz cool, dass er, also weil er ist schon ziemlich gut, das ist glaube ich nicht gut für sein Ego, ja. aber einer ist da immer noch ein bisschen cleverer als er und ja. Und das hat, also ich habe auch den Comic nur gekauft, weil ich den selber empfohlen bekommen habe. Sonst war das gar kein Charakter, den ich so interessant fand. Und mir ging es ähnlich wie dir. Also der funktioniert alleine, glaube ich, sehr, sehr gut. Und die Comics haben, also mir hat der Comic riesigen Spaß gemacht. Den hatte ich sehr schnell durch. Und ich habe den zweiten Teil hier liegen. Den lese ich noch, bevor ich ihn bei dir abdrücke. Ich glaube, das geht ähnlich gut weiter.
Ja, also was ich aber sehr interessant finde, das haben wir, glaube ich, mal dann auch ein bisschen so diskutiert. Die Frage ist halt, sind Assassinen jetzt böse oder nicht? Und ich bin der Meinung, das ist so, was mir auch sehr gefällt in diesem Comic, das ist kein Schwarz und Weiß, ne? Diese Assassinen werden ja in vielen, die kommen ja auch in anderen Comic-Helden-Universum halt vor, immer so als böse dargestellt und in dem Fall fand ich, das war nicht so, das waren halt Grautöne, ne?
Ja, also da wird's böse auch, aber das sind Grautöne, definitiv und auch viele der Charaktere, die ja da unterwegs sind, sind, mit Grautönen versehen. Also das ist, und da waren auch ein paar andere Charaktere dabei, die ich auf einmal ganz spannend fand. Also, ja.
Und da gibt es auch natürlich wieder sehr viele Querverweise halt auf andere auf andere Superhelden. Da kommt auch der Sohn von Green Arrow vor. Und, ja.
Ja, den kannte ich nicht, den fand ich aber zum Beispiel sehr cool. Und den haben sie wohl auch aus irgendwelchen Untiefen ausgegraben für diesen Comic. Aber was mich da mal interessieren würde, da das ja schon so mitten gefühlt in der Welt drin ist, fandst du es schwer, da reinzukommen ohne den ganzen Hintergrund?
Nein, aber ich weiß nicht, also ich kannte ja Green Arrow jetzt von den Netflix-Serien und solche andere Comics angeteasert. Aber ich gebe auch zu, ich habe bei manchen Sachen habe ich mir auch so Wikipedia-Artikel auch durchgelesen, um da ein bisschen Background-Informationen zu bekommen. Deswegen weiß ich jetzt nicht, ob ich jetzt da gutes Referenz, weil ich wusste halt, okay, das Universum, das Comic-Universum ist halt groß mit auch mehreren, ich glaube, das nennen die Kanon, ne? Mhm. Das hieß, sorry, ist auch nochmal neu. Erzählt werden, das kommen wir auch gleich beim nächsten Comic vielleicht. Und dann, also das hat mir schon geholfen, mal bei Wikipedia so Zusammenfassungen zu lesen, um da das besser einordnen zu können, welchen Kanon das jetzt ist und wie das halt zu interpretieren halt ist. Weil ich habe zum Beispiel auch dann gelernt, dass Green Arrow in der Fernsehserie eigentlich viel, viel besser wegkommt, als in eigentlichen Comic-Heften.
Ja, finde ich auch. Aber ist ja auch, heißt ja, die Serie ist auch nach ihm benannt, ne? Also von daher wäre ja schlimm, wenn es anders wäre.
Ja, natürlich.
Ja. Aber einen also Comic hast du noch.
Ja, und zwar Batman und Catwoman. Und da habe ich gelernt, ich wusste gar nicht, dass es Spoiler, aber das ist gut, das ist nicht abzuwarten, dass es wohl eine Batman-Reihe gibt, wo Batman und Catwoman kurz vor der Heirat stehen.
Ja, die gibt's. Also und, erstens, also wichtig, das ist jetzt gerade, wovon wir reden, ist Black Label.
Ja, ja, stimmt, weil aber das andere...
Das andere ist in der Originalreihe, genau.
Genau. Und, aber warum ich das erzähle, weil das ist, glaube ich, wichtig, dieses Black Label zu verstehen. Denn dass diese Black Label-Reihe Batman und Catwoman erzählt, nämlich was wäre, wenn Batman und Catwoman geheiratet hätten. Und das erzählt halt dann die Story. Und das Interessante hier, das muss man sich da ein bisschen reinfuchsen, ist, es werden ja drei Zeitlinien gleichzeitig erzählt. Einmal, wie sich Batman und Catwoman halt sich kennenlernen. und oder sogar 2 nur. Ich meine, da waren 3 gewesen.
Es sind 3. Also es ist einmal das, wie sie relativ am Anfang der Kennenlernphase sind, ne?
Genau, und dann einmal, wo sie halt Joker zusammen halt jagen. Also, und dann einmal nach dem Tod von Batman. Und der Batman stirbt nämlich. Also ist tot.
Genau, das ist quasi, das lernst du relativ früh in dem ganzen Ding. Also das ist jetzt kein großer Spoiler.
Genau. Und das wird halt miteinander verflochten und da spielt halt auch Joker halt auch eine große Rolle in dieser Beziehung zwischen Batman und Catwoman. Und das Interessante an der Stelle ist halt, genau, die haben auch da eine Tochter zusammen, die ganz nach ihrem Vater kommt. Und ja, auch da merkt man, Catwoman, das ist halt, die ist halt auch in Grautönen gezeichnet, ne?
Ja,
also definitiv. Die kann halt auch, die weiß halt auch nicht so recht, auf welcher Seite sie halt dann steht.
Ja, die hat halt, gut, aber ich finde, das wird, wenn sie mal sich für die dunklere Seite entschieden hat in Teilen, dann wird es auch gut erklärt. Also fand ich jetzt nicht, dass es so komplett nicht nachvollziehbar ist. Ne?
Nein, das wollte ich damit nicht sagen. Aber das ist, macht die ganze Sache halt interessant und ich bin der Meinung, dass auch Batman dadurch oder Bruce Wayne halt da auch ein bisschen also herzlicher rüberkommt, weil dann merkst du halt, dass er halt auch nur ein Mensch ist, ne?
Ja, genau.
Weil er lässt an vielen Stellen auch Catwoman da viele Sachen einfach mal durchgehen, weil sie halt Catwoman ist.
Ja. Was übrigens interessant ist, ist der Autor von dem Ganzen. Das ist nämlich, den haben wir schon ein paar Mal erwähnt, der Tom King.
Ja, der hat auch hat auch mal noch so eine Zombie-Variante von den
Comics. Nein, das ist Tom Taylor.
Ach so, sorry.
Tom King ist der den Batman-Run gemacht hat, wo Batman beinahe geheiratet hat. Und dieser Run kam nicht so gut an, weil er unter anderem Alfred getötet hat und ein paar andere Sachen in Bewegung gesetzt hat, die jetzt aber im Endeffekt sich eigentlich, glaube ich, auch als ganz positiv ausgewirkt haben auf das ganze Universum. Und der durfte halt seine Geschichte oder die Ideen, die er hatte, quasi nochmal weiterführen. Ob das jetzt heißt, dass das genau so gewesen wäre, sei mal dahingestellt. Aber den kennst du auch einmal von Vision und einmal von Mr. Miracle. Und da kennen wir das ja schon von den Zeitlinien her.
Das stimmt. Obwohl Vision fand ich jetzt ja nicht so dolle.
Aber da war auch Zeitlinien ein bisschen drin, ja.
Ja, war schon drin, aber das lag nicht an den Zeitlinien, dass ich so doof fand, sondern da fand ich ja das Comic halt doof, weil der ist halt ein Roboter, ein Computer, ja, und der versucht halt auf Verderb und Gedeih halt menschlich zu werden, und dann merkst du halt, dass du so ein bisschen...
Ja, das ist halt die Geschichte von der Figur, ne, aber das ist halt wieder so typisch Tom King, von daher interessant, das ist jetzt, glaube ich, der erste, den du richtig gut findest von ihm.
Aber ich fand ja nicht schlecht, weil ich Probleme mit der Zeitlinie hatte, sondern ich fand einfach die Story bei den anderen halt nicht gut.
Ja, ist ja trotzdem interessant. Hat er es doch noch geschafft bei dir?
Ja gut, er hat Batman genommen. Da kann er bei der Sandra halt...
Da kann man alles machen.
Nein. Na gut, das stimmt nicht. Aber das mit der Alfred, das stimmt, denn er ist halt in den Robin-Comics ja auch schon tot, ne?
Ja genau, das baut ja auch alles drauf auf. Also das spielt ja danach und da waren mehrere größere Ereignisse in diesem Universum und das hat ja auch Auswirkungen auf alles da, ja.
Ja, ja. Ich bin aber auf die Zombie-Geschichten gespannt. Aber da warte ich auf Band 1
erstmal. Genau, der ist hier irgendwo liegen geblieben, den muss ich nochmal liefern. Aber da kriegst du was richtig Tolles. Da gibt es sogar jetzt bald nochmal eine Fortsetzung, die kommt aber jetzt erst in Amerika raus. Und das ist sehr, sehr lesenswert.
Also, liebe Zuhörer, es bleibt spannend und wir werden hier auf jeden Fall nochmal Comic-Nachschub abliefern.
Genau, also das war Folge Nummer 30, aufgenommen am 17. August. Und ja, wird wahrscheinlich in so 2 Wochen rauskommen, damit wir da so den Abstand ein bisschen einhalten. Wie immer würden wir uns über eine Rückmeldung und über Feedback wünschen, sei es @readyforreview bei Twitter oder readyforreview @chaossocial bei Mastodon. Ihr könnt unseren Discord joinen oder unser Kontaktformular nutzen oder uns eine E-Mail schreiben. Das findet ihr alles auf unserer Homepage, die da heißt readyforreview.dev. Genau. War wieder eine schöne Folge. Hat mir viel Spaß gemacht.
Dito, gerne wieder.
Ja, in so 2 Wochen würde ich sagen.
Genau. Dann gibt es auf jeden Fall viele interessante Sachen zu berichten.
Oh ja, da gibt es, glaube ich, sogar größere, da gibt es auf jeden Fall größere Hausmitteilungen. Ja.
Ja.
Das kommt auf jeden Fall. Und ja, bis dahin, euch eine tolle Zeit. Viel Spaß und alles Gute und bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal. Tschüss.